Anbaugebiet mit der größten Rieslingfläche in Deutschland. Ich bin jetzt nicht so der Statistiker, aber das habe ich mal gelernt in der Weinbauschule. Und zweitens liegt es in der Tradition, wenn du mal das Fläschel nochmal rausnimmst und aufs Rückenetikett guckst, da hast du volle Geschmack bei 11,5 Volumenprozent. Mhm. Und das ist ja auch in der deutschen Tradition, dass man hier vollmundige Weine machen kann.
Ich schenke noch.
Ja, da ist richtig was drin schon, oder?
Das ist geil. Ihr habt ja einen Zug auf Hals machen.
Das hier ist nichts für Feiglinge.
Hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und diesmal haben Philipp Wittmann von Weingut Wittmann aus dem rheinhessischen Westhofen und ich Besuch aus der Pfalz. Denn Philipp Kuhn aus Laumersheim ist in the house. Er hat es geschafft, das Weingut Philipp Kuhn, das eigentlich nach seinem Vater benannt ist, zu einem international gefeierten Top-Betrieb zu formen. Tja, und welche Hürden er dabei zu nehmen hatte und warum er mit Jesus gern mal ein Glas Wein trinken würde, das erfahrt ihr gleich, denn die Sendung, die ist voll meins. Mega unterhaltsam. Am besten ihr genießt sie mit einem guten Glas Wein. Ich sag mal, zum Wohl, die Pfalz.
Ich würde ja auch mal mit euch anstoßen, aber es ist gerade irgendwie...
Ja, aber wir haben hier noch gar nichts.
Ja, genau. Scheitert immer an Kleinigkeiten.
Geduld. Mein junger Riesling.
Ist das jetzt dein Gutswein?
Das ist mein Gutswein.
Hast du nicht gesagt, wie dein Papa sagt, du bringst nur was mit, um...
Ja, aber wie so oft im Leben habe ich mich dann gegen meinen Papa doch durchgesetzt. Ja. Natürlich hätte er gesagt, so, buh, jetzt bist du im Fernsehen, jetzt bringst du mal was Gescheites mit. Aber ich hatte heute so einen stressigen Tag.
Da hast du gedacht, wir brauchen mal was zum Löschen.
Von früh morgens und dann, ich habe was für den Dusch gebraucht. Und da der Pfälzer Weihnacht als Grundnahrungsmittel sieht, braucht es einen Gutsriesling.
Hervorragend. Cheers. Ja, zum Wohl. Vor allem jetzt mit der Pfälzer Leberwurst. Ne? Das ist ja, also da muss ich sagen, Philipp, das ist mal ein Gast, der hat richtig was zu essen mitgebracht. Das haben wir noch nicht erlebt.
Also es
hier,
ist
oder?
Halt wirklich schade, dass man das im Video nicht erriechen kann.
Ja.
Der ganze Tisch ist quasi ein Feuerwerk an Pfälzer Wurst-Spezialitäten. Ich hoffe, die Weine kommen durch.
Manche sagen, das wäre auch mal Taktik. Der bringt Leberwurst mit, um von seinen Weinen abzulenken, weil die so wenig Aroma
die
haben.
Wahrscheinlich genau abgestimmt.
Ganz
ist
bestimmt.
Genau abgestimmt, ja genau.
Also wenn wir schon am Etikett sind, auch im Übrigen vegan und Fan Green zertifiziert.
Ja.
Bei 11,5 Volumenprozent.
Das eine schließt ja das andere
jetzt
nicht aus.
Zusammen ursächlich, oder?
Ja gut, das muss man ergründen.
Okay.
Und siehe da, in 2 Jahren kommt auch das Bio-Siegel noch dazu. Mhm. CO2-neutrales Produkt kommt auch noch dazu. Und dann kommt dummerweise ja noch die Nährwerttabelle der EU dazu. Also kurzum, ich muss mein Rückenetikett so groß machen, dass es fast größer
so ausklappbar
ist. Wie das Ortseingangsschild von Laumersheim. Ja. Also
nur noch Magnumflasche. Oder,
Magnumflasche.
Ja, geil. Das ist ja ganz
Wahnsinn. Nee, aber man braucht heutzutage solche Rechtfertigungen leider, muss man sagen. Weineinkauf wird leider zusehends anonymer. Weinfachhandlungen werden zusehends rar, also auch noch mit Fachpersonal, wird leider sehr rar. Auch alteingesessene Betriebe haben da wirklich Nachfolgeprobleme. Und was willst du da machen? Ja, da fehlt es dann an der Beratung und an der Information.
Mhm.
Es kommen auch zusehends leider weniger Weingüter auf den Hof gefahren. Das war bei uns früher immer gang und gäbe. Und die Leute werden bequemer. Aber sie wollen trotzdem nicht die Katz im Sack kaufen, sondern schauen halt auf dem Rückenetikett nach. Sie kennen die Headbrand, ja, Philipp Kuhn, das mag vielleicht bekannt sein, Wittmann sowieso. Und dann gucken sie aber so im Kleingedruckten. Mensch, was kann er dann? Ja, gute Weine. Aber ich will ja auch irgendwie was tiefer reingeht, ja. Und deswegen ist es schon dann irgendwo wichtig, ja.
Was mit dir? Was muss denn da alles drauf? Vegan steht auch drauf.
Steht nicht drauf, aber ist es.
Ist es.
Also ich neige dazu, immer weniger es drauf zu schreiben. Aber ich kann Philipps Argumentation total folgen. Ich sehe es ein bisschen unter dem selbstbewussten Aspekt, wenn jemand eine Flasche Wittmann kauft, dann will er die auch haben und nicht zufällig greifen. Was aber für einen Kuhn genauso gilt. Also insofern, ob du jetzt die Labels wirklich brauchst, das Argument ist für den unbedarften Käufer wahrscheinlich hundertprozentig richtig, aber ich gehe davon aus, bei dir wird es ähnlich über uns sein. Es ist eine Fangemeinde, die einfach ganz gezielt Kuhnwein kauft.
Ja, und man setzt da voraus. Also ich meine auch gerade der ökologische Anbau, dass man sich Gedanken macht um sein Erbe, um das Kulturgut, Boden, um die Reben, das ist eine Selbstverständlichkeit. Schon wird letztendlich ja auch der Wein nicht so schmecken.
Ja.
Und das ist eine Grundvoraussetzung. Aber da leider doch zusehends Leute sich weniger informieren und auch zu sehr geblendet werden durch manche Marken, wo am Ende das gar nicht halten, was sie versprechen. Mhm. Ja, so diese ganzen Marken-Junkies und das geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja. Und da will ich auch dann zeigen, pass auf, das ist nicht leeres Geschwätz, was der da macht, sondern ich zeige sogar mit offiziellen Zertifizierungen, mit Logos, das ist beileibe auch nicht.
Du willst so ein bisschen so den Mantel aufmachen und sagen, gucke, so wie in der Sesamstraße früher.
Ja, der hat ja
andere Buchstaben. Leider aber doch Rolex.
Du wolle Rolex.
Aber wir haben ja heute ein bisschen was zu tun, das einmal.
Ja, oh Gott, komm
mal. Jetzt warte doch mal. Habe ich jetzt noch einen riesen Dosch, deswegen habe ich einen extra.
Das war mir klar, er macht und alles durch und
dann müssen wir mit der Tür ins Haus
fahren. Müssen wir die Lehrtrinke wahrscheinlich.
Dann brauche ich auch ja, so ein Wurstebrot.
Okay. Nee, noch zwei, drei Worte, das darf
ja, bitte,
nicht
sein. Ja, bitte, natürlich.
Gibt es mir dann immer ein Signal, wenn ich den nächsten Wein bringe?
Ich habe auf der Herfahrt habe ich zu ihm gesagt, Mensch, das ist der Thomas Gottschalk der Weinmoderation. Wenn das ZDF sowas hätte,
ja, das wäre der Hammer.
Dann wird das Format, kommt wieder ganz groß raus. Bei ihm die Promis auf der Couch, da wird der Hunziger mal ein bisschen... Und dann läuft die Kiste wieder. Da
ich kriege auch ein bisschen überall. Angst gerade. Aber
macht der Riesling und der Duft von der Leberwurst, das ist so ein bisschen die Gehirnwindung.
Felser-Anwandlung.
Also zwei, drei Worte. Ja. Das ist, wir haben ja relativ großzügiges Einzugsgebiet von unseren Weinbergen. Klar ist die Homebase Laumersheim, das macht bestimmt 75% aus. Ja, von der gesamten Betriebsfläche mit den umliegenden Gemeinden Großkalbach und Dirmstein. Also typisch Nordpfalz. Und wir gehen aber weiter auch nach Kaltstadt, das ist an der Hartrand, und gehen auch zur letzten Enklave, wo man sich quasi das Land mit Rheinhessen auch teilt, das ist Zellertal. Und natürlich jedes Stückchen Land hat seine Bodenanteile da mit drin und die verschiedenen Terroirs. Und hier haben wir dann Quarzsand drin, wir haben auch Kies drin, wir haben Löss drin und wir haben diesen fundamentalen Kalkstein, der sich bis weit nach Rheinhessen reinsteckt. Und das ist dieses Konglomerat von diesen verschiedenen Parzellen. Wir haben im Betrieb ca. 145 Rebanlagen, kleinparzellisiert. Und da kann man sich vorstellen, dass natürlich so ein Wein das gesamte Potpourri darstellt. Und für mich ist es, und da haben wir schon oft drüber diskutiert, und es stimmt, eigentlich die Königsklasse, so einen Wein zu kreieren. Ja? Ich meine, sein Gutswein, das ist eine feste Größe. Wenn man sowas auf einer Weinkarte sieht, dann muss man es eigentlich runterbestellen. Und es ist die Visitenkarte des Betriebes. Diese Cuvée zu blenden, zu fertigen, das ist eigentlich eine ultra hohe Kunst und so fragil das Ganze, weil du willst ja die Kenner ansprechen, du willst aber auch Begeisterung für die Riesling-Newcomer kreieren und da muss der Fächer relativ breit aufgehen und diese Kunst ist
echt gelungen, oder?
Total gelungen, ich habe, wie gesagt, schon wieder das Glas leer, es ist wunderbar animierend und
ich fahre ihn ja auch
rein. Es ist ja immer speziell, wenn dann der neue Jahrgang kommt im Frühjahr. Kann man sich denn schon drauf anlassen? Kann man die denn schon trinken? Diese junge Aromatik, diese frische Frucht, die am anspringt. Ja. Wenn es dann draußen wärmer wird, freut man sich darüber. Aber man muss sich immer auch erst ein Stück weit dran gewöhnen. Und ich bin im Moment noch relativ zurückhaltend mit dem 22er Jahrgang. Dass ich jetzt würde mir jetzt freiwillig nicht direkt einen 22er aufmache. Aber ich stelle heute das erste Mal fest, yippee-yay, der Jahrgang macht mich an.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch eine Jahrgangstypizität. Dass dieses Offene und Direkte und auch dieses sehr, sehr Balancierte in dem Jahrgang eine große Rolle spielen wird. Das wird man beim gesamten Jahrgang, glaube ich, merken. Und das ist ein Top-Beispiel für einen Wein, der Zug hat, der aber gleichzeitig auch eine brutale Animation im ersten Moment gibt. Und auch in großen Schlucken zu trinken.
Aber du hast aber für einen Gutswein schon richtig viel im Mund, finde ich. Das ist richtig geil. Ja. Das ist richtig lange Spaß mit im Mund. Das finde ich so toll.
Ist halt noch blutjung, wurde erst abgefüllt. Ist auch noch nicht im Verkauf. Also mal davon abgesehen, wir lassen das echt in der Flasche ein bisschen ruhen, dass diese jugendliche Aufgewühltheit sich ein bisschen setzt. Und da brauchst du erstmal ein bisschen Flaschenruhe, auch bei einem Gutswein. Das ist schon wichtig.
So, jetzt hast du gesagt, die komplette Nordpfalz ist da drin. Viele, die an die Pfalz denken, denken ja so an die Hart oder Deidesheim. Das ist ja alles ein bisschen lieblicher, würde ich sagen, als jetzt bei dir, oder? Wie beschreibt man so deine Gegend?
Ja, was ist das Herz der Pfalz? Das Herz der Pfalz ist schwierig zu sagen. Ja, jeder denkt als Pfälzer, er wäre das Herz der Pfalz. Der Pfälzer an sich ist sehr stolz auf seine Herkunft. Und
sind halt alles Pfälzer mit Herz, ne?
Pfälzer mit Herz. Die Pfalz ist schon geeint. Ja, da gibt es auch nicht wie früher so einen Disput zwischen Südpfalz und Nordpfalz oder Mittelhart gegen den Rest der Welt. Ja. Das war vielleicht mal
aber
so.
Das war ein bisschen so, oder?
Ja, das war so, weil an der Mittelhart war eher so ein bisschen die Gutsherrenart zelebriert worden und im Norden und im Süden waren die Zuarbeiter. Mhm. So würde ich es mal nennen. Ja, und mein elterlicher Betrieb oder mein tradierter Familienbetrieb war auch so einer. Bis in die 50er Jahre, wo mein Vater gesagt hat, oh, die ganze Aristokrate, die kriegen nämlich mein Traube und mein Most. Und da hat er 54 angefangen, das selbst zu vermarkten, hat seine eigene Wein auf Flaschen gezogen, hat im näheren Umfeld seine Weine verkauft an ein paar Gaststätten und halt vor allem an Privatkunden. Und so hat er leider nicht alles, es war nicht so viel damals, 7 Hektar, aber die Hälfte hat er immerhin verkauft an Privatleute, ja. Das war
ein sehr früher Zeitpunkt dann, ne?
Ja.
Also ja, das war ein früher Zeitpunkt. Er hat alles selbst gemacht, hat draußen seine Weinberge gepflegt. Von ihm habe ich viel gelernt. Der war der perfekte Weinbergsmann. Er war auch im Prinzip ja noch Landwirt. Ja. Der hat ja selbst noch Obstbäume dabei gehabt, hat Ackerbau dabei gehabt. Mhm. Also die Familie selbst war ein klassischer Selbstversorgerbetrieb.
Heute wäre das wieder sehr en vogue eigentlich.
Das wäre nicht nur en vogue. Also da könntest du, glaube ich, halb Freiburg, könntest du Minijobs anbieten. Ja. Soll jetzt nicht despektierlich sein.
Hallo nach Freiburg.
Ja, hallo nach Baden. Aber es wäre zum Beispiel eine super Lösung der ganzen Umweltprobleme. Weil die haben ja auch im Prinzip keinen Dreck gemacht. Ja. Der hat noch mit dem Pferd gezackert, was heute ja natürlich auch wieder voll en vogue ist. Ja. Ja. Die Familie, da kam einmal im Jahr der Tuchhändler, da wurden die ganzen Stoffe gekauft.
Wie gibt es bei dir so ein tolles Foto, ne, wo die alle das Gleiche anhatten? Die hatten auch alle eigentlich die gleiche Frisur.
Sogar der Vater,
ja.
Also der war wirklich eine arme Seele, Genau, du sagst es, Denise. Also 9 Mädels und er war der einzigste Bub. Ja. Und der war der drittletzte, wo geboren wurde.
Und auch die Haare so.
Also der hat schon ein Martyrium erleiden müssen.
Mann, das klingt nach Kommune.
Oder nach klassischer katholischer Familie. Also, ja. Nee, meine Großmutter, die hatte 10 Kinder. Ja, er war der einzigste Junge. Und natürlich war dann er quasi der Thronfolger für die Landwirtschaft und hat es dann auch übernommen. Mir hat er immer gesagt, er wäre ja gern Metzger geworden. Deswegen steht da die Leberwurst. Weil der Vater meiner Großmutter, der hatte im Dorf die ortsansässige Metzgerei. Und da war er immer beim Onkel Alois, wie er gesagt hat, in der Wurstküche. Und das hat ihn beeindruckt. Und ich weiß auch nie vergessen, im Kelterhaus, da hat er als Hasen hängen gehabt, so Feldhasen. Die hat er als abgezogen. Ich werde nie dieses Geräusch vergessen. So ritt, 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 wie wenn du so Klettverschlüsse öffnest.
Alle Veganer sind jetzt raus.
Und dann gab es halt den nächsten Tag. Den hat er dann eingelegt in Rotwein. Und dann gab es dann den nächsten Tag Has. Ja, natürlich, da hast du dann auf ein paar Schrotkugle draufgebissen. Genau.
Und das ist der Ursprung für die Marke, die jetzt der Haus Spanier hat, oder?
Ich glaube, das ist der Haas. Der Haas. Ich glaube, der Haro schießt auch mit Schrot.
Liebe Grüße an Haro Spanier.
Ja. Haro. Hallo. Das ist übrigens waffenscheinpflichtig, wenn der Philipp und der Haro zusammenkommen, ja? Wenn die dann beide im tiefen Dialekt anfangen, sich gegenseitig hochzuschaukeln.
Ach komm.
Das ist kaum zu.
Also hier hat der Haro schon Hochdeutsch gesprochen.
Ja, der kann.
Der kann, wenn er will.
Geht's eigentlich vom Dialekt?
Total.
Also es ist okay. Ja.
Man versteht dich gut, ist alles
wenn
gut.
Wenn nicht, macht ihr das einfach mit Untertiteln.
Ja, voll. Ganze Sendung mit Untertiteln. Was haben wir im Glas genommen?
Kirschgarten, großes Gewächs, also wir steigen gleich in die Spitze. Kirschgarten ist Laumersheim und ist einer der Klassiker von dir im Riesling-Sortiment. Ne?
Ja, genau.
Ja, 21, also der ganz junge Frische. Sicherlich
kommt
noch.
Kommt ja jetzt erst raus, oder wie? Der 21er?
Ja, der ist jetzt seit einem halben Jahr oder so.
Halbes Jahr? Schon.
Halbes Jahr ist er Markt und ist leider auch schon vergriffen. Auch da haben wir halt sehr geringe Dosagen. Mhm. Und da muss man jetzt auf der nächste warten, muss das quasi vorsubskribieren. Und Kirschgarten, das ist so meine Homebase. Die Lage beginnt bei uns direkt hinterm Weingut und zieht sich dann diesen seichten Hügel hoch. Ist halt beseelt von diesem Kalkstein, was uns letztlich im Norden der Pfalz und im Süden von Rheinhessens auszeichnet. Das ist die Seele im Wein und bringt letztendlich auch die Charakteristik mit. Und das merkt man, denke ich, auch im Glas. hat so diese mineralische Kräuterwürze, was die Weine aus dem Kirschgarten auszeichnet.
Es hat richtige Würze drin. Einen
großen Tiefgang. Also manche sagen, der hat größere Verdrängung als die USS Eisenhower. Und trotzdem ist er irgendwo doch fragil. Ja. Und das ist das, was letztendlich auch die Rebsorte Riesling auf solchen massiven Standorten auszeichnet. Ja. Dass es trotzdem irgendwie präzise, elegant verpackt ist. Der Wein selbst kommt nur mit 1,5 Gramm Restzucker aus. Ja. Wir tun das jetzt nicht propagieren, ja, aber es gibt halt einfach Lagen, dazu gehört auch der Kirschgarten, die brauchen kein Make-up und die brauchen keine Kosmetik und irgendwelchen Kleister. Die zeigen ihr tiefstes Innere nackig, wie der Pelzer sagt, so wie sie sind. Wenn man durch die Lage fährt, ist es relativ unspektakulär. Ja, es ist in seichte Hügellandschaften.
Das war ganz schön. Das muss ich mal reingrätschen. Ja, okay. Das war ganz schön, weil ich habe gesagt, können wir mal in die Weinberge fahren? Und so der Philipp so, ja, aber komm, wir gehen jetzt hier, wollen wir hier nochmal?
So, so unterschiedlich kann es sein, oder?
Ja, genau. Und so an der Mosel, ja, natürlich so. Und er war so ein bisschen, ja, das können wir schon machen, aber so richtig spektakulär. Und komm, ich zeig dir mal hier den Boden. Ne? Du hast so tolle in der Inothek
die
so
Bodenprofile.
Die Bodenprofile. Ne? Ja. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch voll spektakulär. Ja. Aber das sieht jetzt halt nicht so spektakulär aus. Ne? So.
Ja, ich habe Vergleiche wirklich von dem, an der Mosel gezogen oder Teile von der Nahe. Ja? Wenn du da irgendwo in Gut Hemmernsberg bist oder beim Olli Haag, es ist schon spektakulär.
Ja.
Aber egal, guck dir Bordeaux an. Ne, schau dir Bordeaux an, das sind Kisshaufen.
Absolut.
Sind ordinäre Kisshaufen.
Aber jetzt verglichen mit Rheinhessen fand ich, dass es alles trotzdem ein bisschen lieblicher ist. Ne? Du hast zwischendurch diese Apfelbäume.
So? Ja, Entschuldigung. Du hast zwischendurch die A6.
Und dann die A6, okay. Da musst du halt mal kurz weggucken, ja.
Also was ich an der Pfalz mag, ist, dass es grundsätzlich so eine einladende Region ist. Also
genau.
Die Menschen sind in der Pfalz offen, in der Pfalz stehen die Hoftore auch auf und da verkauft der eine Kartoffel und Zwiebeln, der andere hat, was weiß ich, also Blume und Wein, natürlich immer Säfte, all das. Und irgendwie ist es so diese Selbstverständlichkeit, so im Dialekt Kummermorei, komm mit nach raus, ich zeig dir was und wir trinken was zusammen und wie auch immer. Also das ist dieses Herzliche, was die Pfalz hat. Das ist, und das spürst du eigentlich in jedem Ort.
Mhm.
Und ja, machen wir uns nichts vor, landschaftlich ist das auch eine traumhafte Region. Der Hartrand, der schon auch immer sichtbar ist, ja, weil der so im Westen, sage ich mal, thront und auch beeindruckt. Und dann bis zu den Ausläufern ins Flache, bis fast an den Rhein hin. Die kleinen Dörfer wie an der Kette aneinandergereiht, dann die viele Mandelbäume jetzt im Frühjahr.
Ja.
All das macht den Charme der Region aus. Und, also ich bin ein großer Pfalz-Fan. Also ich mag die Region total und ist ja für uns Rheinhessen, die im Süden der Region aufgewachsen sind, letztendlich ja auch irgendwie fast schon ein bisschen mit Homebase. Ne?
Wir also sind ja nah dran. Wir adaptieren die guten Sachen für uns, oder?
Ja, so ähnlich.
Also vom Dialekt, ich habe es Denise ja erklärt, sind wir rein mal von der Kulturhistorie auch näher an Worms und dem südrheinhessischen Dialekt, wie jetzt ganz im Süden, wenn ich jetzt nach Schweigen-Rechtenbach gehe, ja, die reden ja fast schon alemannisch, die sind ja wiederum näher am Badenserische und am Elsässerische, ja, das ist klassisch alemannischer Volksstamm. Wir sind da aus einem ähnlichen Kulturkreis. Was halt passiert ist, ist eine politische Grenze zwischen reingehauen, ja. Aber politische Grenze kann nicht eine Grenze sein für Geologie und da haben wir hier sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und auch das Kleinkulturelle, ja.
Ja, nur der Genuss macht an der Grenze irgendwie, nimmt er nochmal deutlich zu. Ne? Du hast viele Wirtschaften, du hast viele Gastwirtschaften, das ist irgendwie so ein bisschen.
Ja, und da kommen wir aber zu diesem Einladen.
Ja, genau. Ja?
Das ist letztendlich so. Und angefangen von den Straußwirtschaften bis hin zu den Top-Gastronomen und der Sterneküche hat die Pfalz brutal viel zu bieten. Und wenn man ehrlich ist, auch deutlich mehr als das in Rheinhessen der Fall ist. Wobei man sagen muss, rund um den Mainzer Speckgürtel hat sich schon auch wahnsinnig viel getan.
Das stimmt.
Und man muss auf dem Land noch ein bisschen suchen, aber es gibt schon auch die die wunderbaren Ecken bei uns in der Region. Aber in der Pfalz kommt das halt alles ein bisschen massierter vor.
Es kommt einem in der Pfalz ein bisschen mehr entgegen. Hier muss man, glaube ich, noch so ein bisschen mehr echt so entdecken, ne? Man muss ein bisschen mehr danach suchen. Aber dann gibt es natürlich ganz tolle Orte auch.
Ja, das hat vielleicht auch mit der Historie zu tun. Ja? Ja. Die Pfalz war nach dem 30-jährigen Krieg, war die nahezu menschenleer. Alle Dörfer wurden geschliffen. Die Pfalz hat insgesamt 8-mal die Konfession gewechselt. Gut, die war auch Kriegsverursacher durch diesen Pfalzgrafen bei Rhein. Naja, gut, und danach war menschenleer. Mhm. War keiner mehr da. Und dann haben die neuen Herren halt geschaut, wo kriegen sie tüchtige Bauersleute irgendwo her, die man dort sesshaft machen kann. Denn da weist man dann irgendwie Gehöft zu, dass sie wieder aufzubauen haben. Und natürlich auch das dazugehörige Land, das aber damals halt noch der Kirche und den Adligen gehörten. Naja, und die Kuhns, wir sind seit 1680 im Dorf als Landwirte. Mhm. Und man kann davon ausgehen, der Name Kuhn, der gibt es im Elsass, in der Schweiz, in Süddeutschland und in Teilen von Österreich. Und wahrscheinlich kommen wir dort her. Kurzum, das waren zusammengewürfelte Haufen, die erst mal miteinander, also quasi wie so Flüchtlinge, wo zurechtfinden mussten untereinander. Und dann haben die natürlich eher zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Und
die Tore aufgemacht.
Und die Tore, ja, weil, weil sie selbst ja... ja, weil sie selbst ja da davon
ja, profitiert haben.
Profitiert
auch.
Haben.
Ja.
Zum Wein zurück. Kirschgarten 21, Riesling. Mhm. Jetzt noch ganz jung, sehr viel Würze. Eine sehr schöne Säure, die, glaube ich, wichtig ist, die man beim 21er Jahrgang ja auch immer wieder erwähnen muss. Die Kühle, die Frische vom Jahrgang. Dadurch toll balanciert, sehr, sehr, sehr ausgewogen, knalltrocken, ohne dass man es merkt, weil er hat schon noch ein bisschen Speck auf der Rippe. Mhm. Da ist schon noch so eine schöne Schmackes
drin, ein
bisschen Cremigkeit drin. Also ein Wein, der auch eine tolle Zukunft haben wird und der natürlich ein junges Baby ist. Und wir wissen das ja, man muss ja letztendlich immer wieder dann doch auch warten, bis
die Dinge
dann richtig trinkreif sind. Und deshalb habe ich auch einen Riesling vom Philipp mitgebracht.
Oh, cool.
Vom Rheinland. Aus dem eigenen Keller.
Und er hat gewartet bei dir in meinem Keller.
Jawohl. Und ich habe
jetzt muss ich doch nochmal zurückkommen zu der Nummer, die der Philipp vorhin gesagt hat. Ne? Demnächst bei Wetten, dass auf der Couch. Das war jetzt schon eine Hammer-Überleitung, oder?
Ja,
war jetzt schon ein großes Kino, Philipp.
Ja, ja, das ist jetzt für mich auch überraschend.
2013 Steinbuggel.
Wow.
Ah,
okay.
Oder der Starbuggel.
Da sind wir durchgefahren mit dem Auto,
und,
genau.
Ich dachte, das ist irgendwie ganz nett, wenn wir irgendwie cool. Dann auch so mal in die Tiefe gehen, weil der Philipp ist nämlich bei den Riesling-Produzenten der Pfalz seit geraumer Zeit massivst auf dem Radar, allein auch deshalb, weil er unheimlich viel verschiedene große Lagen bewirtschaftet und das eben auch großartig beherrscht, die Herkünfte eben herauszuarbeiten. Und Homebase ist, glaube ich, Kirschgarten
und
Steinbuggel. Das sind die Ursprünge deiner Riesling-Aktivität, glaube ich. Ja, deshalb habe ich den Steinbuggel mitgenommen. Ich glaube, okay, reden wir über Laumersheim, reden über das, was herkommt. Und aber erzähl doch mal, welche andere Riesling-Lagen mittlerweile zum Portfolio gehören.
Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ist gar nicht mal hart.
Fühl dich ganz frei.
Also unsere Ursprünge oder wie man so künstlerisch sagt, in der frühen Schaffensphase war man ja eher bekannt für Rotwein. Und da haben wir auch unsere ersten Erfolge gefeiert. Und dann wurde mir aber so immer von außen rangetragen, ja, Laumersheim, mit Rotwein geht das alles wunderbar. Das ist sehr warm für die Pfalz, sehr nah am Rhein. Und da ist auch jetzt nicht so hoch gelegen. Zarte Hügellandschaft, für Rotwein geht es, aber Riesling, das können wir eigentlich vergessen.
Mhm.
Naja, das darf man halt nicht so oft zu mir sagen, dann wurde ich so von einem persönlichen Ehrgeiz gepackt und habe das natürlich aus Mangel an anderen Lagen erstmal mit den eigenen probiert, also Steinbuggel und Kirschgarten. Und
aber da hatte der Vater schon Lagen quasi,
ja.
Da hattest du schon Glück eigentlich.
Genau, ne? Hat... Das Weingut ist ja am Rande, direkt am Kirschgarten und das ist die Homebase und da haben wir natürlich von jeher... Die meisten.
Ja.
Aber bei 7 Hektar
nicht heute viel.
Würde ich sagen, das ist ja fast mein Eigenkonsum.
So, naja. Schaut mal, Gläser leer.
Mhm. Danke.
Jahrgang 13, das ist natürlich wunderbar jetzt.
Und diese wurden auch ganz gut honoriert, diese ersten Gehversuche beim Riesling. Aber es kam immer ein Ja-Aber dazu. Ein Ja-Aber und es hat mich dann auch gefuchst. Und so hatten wir, wie so oft, Glück im Leben. Und uns wurde ein Stück Land im Kallstatter Saumagen geboten, weil der Betrieb hat aufgehört und die Pacht wurde frei und der Besitzer, den kenne ich. Mhm. Das ist ein Weinkunde von uns. Der hat aber immer gesagt, bei dem Anna da in Karlstadt, da kannst du nicht trinken. Ja? Und da kam er dann an, hat mir das gesagt, du Philipp, pass auf, da meine Fläche im Saumagen, die werden frei, hättest du Interesse? Ich glaube, der hat noch nicht mal den Satz ausgesprochen, da habe ich ja gesagt.
Hast schon unterschrieben, ja. Den Geldkoffer rübergeschoben.
Das ist ein sehr wichtiger Schritt in der Entwicklung des Betriebs, wenn man es von der Riesling-Seite sieht, weil der Saumagen ist einfach eine sehr honorable Lage mit einer großen Reputation und Anerkennung auch außerhalb Deutschlands. Da haben viele, die ich sehr, sehr schätze, auch dran gearbeitet. Und damit musste ich mich aber auch mit den Granden auch messen. Mhm. Ja, und es war nimmer unique. Mhm. Und dann waren die ersten Weine da und es hat sehr vielen Leuten geschmeckt und wurde honoriert. Und über diese Weine und auch letztendlich dann der Zeller Schwarzer Herrgott, wo Johao der ganzen Lage das Leben überhaupt wieder eingehaucht hat.
Jetzt müssen wir schon wieder auf den HO trinken.
Ja, wir können immer auf
den HO trinken.
Wohlsein. Naja, und über diese großartigen Lagen kamen letztendlich dann auch meine Laumersheimer Rieslingen zu der Würdigung, die sie eigentlich hätten schon vorher verdient.
Hat so, dann mal jemand draufgeguckt.
So, und das ist jetzt Jahrgang 2013.
Mhm. 10 Jahre alt.
Und Saumagen hast du ab wann gemacht?
13,
also ungefähr in der Zeit. Und da siehst du aber schon, wenn das,
die Handschrift
Wein,
ist
der Wein, da. Der Wein steht im Glas wie eine Eins. Taufrisch, jugendlich, saftig, fruchtig und mineralisch am Gaumen. Das ist saulecker. Als ich den Philipp mal über seine Rieslinglagen interviewt habe, dass er schon ein bisschen reagiert hat, als ich dann doch irgendwie so gesagt habe, Saumagen und Zellertal, das ist halt schon dann nochmal andere Liga. Oh. Und er kam direkt so ein Querboxer, ja, jetzt halt mal, jetzt aber Kirschgarten, Steinbogen und so weiter, Burg. Und es ist vollkommen richtig, die Weine haben nicht nur ihre Berechtigung. Gerade jetzt, wenn ich jetzt den 13er Steinbock gewonnen habe, das ist ein großer trockener Riesling. Ja. Das ist ein großer trockener Riesling, der nach 10 Jahren im Glas wunderschön ist. Ja.
Und man hat jetzt tatsächlich auch Parallelen. Also er konnte ja nicht wissen, was ich mitbringe. Er hat mich ja auch hier völlig überrascht mit seinem U-Boot, wo er da geparkt hat und am Tisch so hochgeblubbert ist. Einfach nur 21.
Ich bin mit einer Papiertasche ins Auto gestiegen und habe ihm nicht gesagt, was ich dabei habe.
Ich habe gefragt, gut. Was hast du mitgebracht? Nee, war auch nicht. Lass dich überraschen. Also, Überraschung gelungen. Und 21 und 13, das sind ja Schwestern im Geiste fast. Ja. Vielleicht nicht ganz so krass 21 wie 13, oder doch, man kann es eigentlich vergleichen, weil beide sind wirklich schöne Riesling-Jahrgänge. Und ich bin ja Rebsorten-Messi. Wir haben wirklich sehr viele Rebsorten, auch internationaler Baureihe, vor allem rote. Wir haben 21 keine machen können,
ja,
weil wenn du kurz vom Polarkreis Weinbau betreibst, so wie wir hier in Deutschland, ja, da funktioniert das halt nicht so einfach. Und dasselbe war im Übrigen auch in 13.
Hagel. Das muss man dazu sagen.
Das haben wir als Bonbon noch oben drauf gekriegt. Und 13 haben wir das auch nicht machen können. Wir konnten nicht von Cabernet und Co. Rotweine machen. Ja, wir haben alles zu Rosé gemacht, weil das einfach nicht mehr hergibt. Das ist ein super
Rosé. Ich habe gerade den neuen Thriller von Ilsberg gelesen, Celsius, wo es eben um diese Klimaveränderungen geht und dann auch um das aktive Verschieben der Klimadaten durch die Menschheit. Dann in dem Thriller auch in die Richtung, dass man es auch kälter machen kann. Mhm. Gruselig. Und wenn man so abhängig ist vom Klima wie wir, dass man in 21 schon Dinge nicht machen kann, die in anderen Jahren wunderbar gehen und umgekehrt, das ist schon heiß. Also da kommt noch einiges auf uns zu, wollen wir hoffen, dass es gut geht.
Ja, absolut. Ja.
Deswegen sind ja genügend Bestrebungen da. Man muss doch halt den Hintern hochkriegen. Es ist alles beschwerlich und wird viel Gemotzes sein, aber ohne das wird es
auch nicht gehen. Ohne das wird es nicht gehen. Es ist auch teuer, es ist halt so, ja, aber das ohne das wird es nicht gehen. Ich muss hier das nochmal genießen.
Also den heben wir uns noch, wenn die Show rum ist, weil der Schluss ist. Ich glaub, also
mit so einem Leberwurstbrot.
Mit einem Leberwurstbrot, ja. Also das ist eine großartige Idee, Überraschung gelungen. Ich habe mir schon ganz, ganz lang, wirklich ganz, ganz lang nicht mehr probiert.
Ah, okay, wie cool. Wie ist das jetzt für dich? Ja, Ja, wenn du jetzt so einen gelungenen Wein von dir aus den Frühjahr, kann man das sagen? Ja, Frühjahr, das stimmt ja auch nicht. 92 angefangen. Wenn man
guckt, dann an, da hat er schon 10, 15 Jahre Wein gemacht zu der Zeit.
Ja, also 92 hast du angefangen. Genau. Ja.
So früh.
Ja. Halleluja. Ich mache das 22.
Das ist eine andere Generation wie ich. Ne? Bei mir war es ja viel später.
Okay, wollen wir gerade mal.
Aber wir haben.
Wollen wir noch mal drüber sprechen, wie alt ihr so seid?
Nein, wollen wir nicht.
Das Alter kommt jetzt hier nicht auf den Tisch.
Nee, aber ihr seht beide super aus, habe ich das euch heute schon gesagt,
ein,
oder?
Das ist ein schöner Tag heute, muss ich sagen.
Der Streber macht aber halt noch Sport, da habe ich gar keine Zeit mehr.
Ja, komm, du bist doch fit.
Aber nochmal zurück. 92 bist du eingestiegen, direkt eigentlich nach dem Abitur. Mhm. Hast du eigentlich alle Flausen im Kopf aufgesteckt, Studium aufgesteckt, alles aufgesteckt und direkt in Betrieb?
Leider ich hätte wirklich liebend gern studiert, aber mein Papa, der ist krank geworden. Mhm. Und dann hat auch noch die Bundeswehr an die Tür geklopft, leider. Ja. Und wenn du halt irgendein Smiley in deiner Akte hinten dran hast, kommst du auch nicht mehr raus. Ja. Mit sämtlichen Attesten der Welt. Andere, die sind wegen eingewachsenen Nasenhaare vom Vater rausgekommen. Mein Vater war kurz vorm Herzinfarkt gestanden mit so einer Akte. Den braucht man. Also, okay. Da bin ich dann auch noch hin. Das Gute war, ich war Fahrer vom Bataillonskommandeur.
Oh.
Ja, und habe den überall durch die ganze Republik zur Beerdigung
festgelegt. Du hast den Mann gut unterhalten, oder?
Ich habe den Mann gut unterhalten. Das hat er auch sehr geschätzt. Er hat dann immer auch gefragt, so Pionier, wie geht's Ihrem Vater? Und ich so, Generalmajor, das sieht nicht gut aus. Jedenfalls hat der dann irgendwann gesagt, Sie sind ein netter Kerl, Sie haben mich immer gut gefahren, Sie checken morgen aus. Und da hatte ich nur 9 Monate von meinem Grundwehrdienst rum.
Okay.
Ja? Also er hat mir 3 Monate geschenkt, wobei ich hatte keinen Tag Urlaub genommen. Das hat er mir auch gesagt, Sie haben keinen Urlaub genommen. Sie werden auch keinen Abschiedssold bekommen und Sie müssen dann zwangsläufig auch nicht zu Reservediensten. Und hat gelacht. Ich so, Herr Generalmajor, das nehme ich dankend in Kauf. Ich weiß es zu schätzen. Der nächste Tag stand bei dem im Büro, 8-2 Kiste Wein. Ich habe meinen Seesack geschnürt und bin heim.
Und dann bist du aber Geisenheim, hast du trotzdem irgendwie mitgenommen, mehr so
vom Fun-Faktor.
Ja,
genau. Ich habe Abendschule gemacht, Geisenheim. Also da war ein sehr guter Freund und er hat dann gesagt, pass auf, das ist schade drum, aber ich halte dich, was die Partys betrifft und die Festivitäten auf dem Laufenden. Und dann bin ich da immer hingefahren und habe mehr die spaßige Komponente von Geisenheim mitgenommen und nicht diese Lernkomponente.
Gut, aber da lernt man ja am meisten, wie man so schön sagt, oder?
Ja, unbedingt. Also das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass... Mhm. All das, was da so außerhalb der Vorlesungszeiten passiert, mit das Aufregendste ist.
Ja.
Keine Frage. Das ist oft sehr fruchtbar, ja.
Aber ihr habt euch da nicht kennengelernt in der Zeit.
Wir haben uns erst später kennengelernt. Also ich habe Zivildienst gemacht.
Okay.
Und ich habe Pfälzer Zwiebeln geerntet als Zivil.
Okay.
Weil ich nämlich beim Pfarramt Kirche und Dorf als Zivildienstleister beschäftigt war, der ausschließlich in der Landwirtschaft in Rheinhessen und der Pfalz tätig war. Okay. Überall da, wo in einem Betrieb ein Betriebsleiter gefehlt hat, sei es im Ackerbau oder aber auch im Weinbau. Weinbau war natürlich immer die sympathische Variante, aber wie gesagt, ich habe auch Zwiebeln ausgemacht. Das war ein anstrengendes Jahr. Du warst oft irgendwie auf dich allein gestellt, hast da irgendwie in einem fremden Betrieb halt irgendeinen Job gemacht. Aber ich habe relativ viele Überstunden gemacht und habe mir das dann so zum Beispiel erarbeitet, dass ich dann irgendwie, wenn wichtige Weinfeste waren, hatte ich die immer komplett frei.
Cool.
Insofern war es auch ein intensives Jahr. Also das war dann vor Geisenheim gewesen.
Okay, verstehe.
Wir haben uns kennengelernt, das habe ich sehr geschätzt, auf der Message in a Bottle Partys. Mhm. Also das war legendär, ja. Und da hattet ihr tatsächlich so Groupies wie mich an der Backe aus der Pfalz. Nee, das war großartig und es war so eine Aufbruchstimmung und es so ein gemeinsames Suchen.
Du hattest damals die Kooperation mit Jochen Schmidt
und Axel Neis. Die junge Pfalz.
Habt ihr das nicht heute noch auf der Prowein?
Wir sind seit 98 wie Pech und Schwefel auf der Prowein. Uns bringen keine Verbände oder sonstige Dinge auseinander. Wir haben gemeinsam Spaß.
Ja.
Wir haben das Ding gemeinsam aufgebaut. Wir haben am Anfang unsere eigenen Stände gebaut. Wir haben sie über einen Schreinerkollege zugesägt. Wir haben sie mit Raufasertapete geschmiert. Das hat doch alles damals schon ein Schweinegeld gekostet, das wir gar nicht hatten. Mhm. Dann haben wir gesagt, wir bauen unseren Messestand selbst. Also, der Pfälzer suchte immer nach praktischen Lösungen.
Ja.
Dann haben wir Mobiliar von zu Hause mitgenommen. Wir haben Fässer von zu Hause mitgenommen, Zypressen und haben das liebevoll nett eingerichtet. Haben im ersten Jahr im LKW vom Jochen übernachtet, das war 98. und wie so Camper von so Esbit-Kocher irgendwie Salamisup. Ein ganz cleverer Schachzug von mir war, mit der Messe Düsseldorf unseren Platz auszumachen direkt an der Toilette. Weil meine Credo war, uns kennt kein Schwein, aber auf die Toilette. Da müssen sie an uns vorbei. Und dann haben wir wirklich auf dem Stand, auf dem Gang standen, wie so eine Kaltakquise, Drückerbande. Und dann so, wollen sie hier mal tolle Pfälzer Wein und so, ja. Und das fanden die dann cool, ja. Also ganz banal, aber uns kannte ja auch niemand. Ich habe ja Vorstopperqualität. Ich kann dahin gehen, wo es wehtut.
Vorstopperqualität.
2013, again. Okay. Das wäre dann quasi ein Rhein-Hessen-Pendant zum Steinbuckel. Das ist Aulerde. 2013 von uns.
Ich freue mich immer, wenn du Aulerde mitbringst, ne? Du weißt das.
Ja, das ist einer der mächtigen Vertreter im Hause Wittmann. Ich mag es auch, weil ich komme von der Seite und der Pfalzvergleich, der ist natürlich da.
Die Aulerde ist sicherlich die pfälzigste unserer vier großen Lagen, weil sie einfach mit der Saftigkeit, mit der Frucht, mit den gelben Aromen glänzt und auch so ein bisschen was Zart-Tropisches reinkommt. Und jetzt ist 13 natürlich auch hier eher ein schlanke, kühle Vertreter und dennoch ist ein bisschen Speck auf der Rippe da. Also ähnlich wie beim Steinbuckel. Ich finde, die beiden Weine korrespondieren wunderbar miteinander. Die könntest du jetzt schön nebeneinander stehen haben bei einem Dinner oder so und könntest mit denen spielen. Das ist sehr toll jetzt gerade im Bereich so, was weiß ich, Meeresfrüchte oder so zarte Fischgänge oder so und dazu sowas. Das wäre
krass, ja.
Immer Wahnsinn, ne? Wie das Jahr 13 dasteht, als hätte das gestern abgefüllt.
Ja.
Und das ist der Punkt, ja, weil da auch viel Gemotze war mit 21 erst am Anfang. Oh, das kannst du alles vergessen, wie das halt so ist, so Vorverurteilungen von irgendwelchen Menschen. Also
21 vom guten Winzer unbedingt die großen Gewächse kaufen, Riesling, falls man noch was kriegt.
Wow. Riesling 21 ist genauso grandios wie 13. Ja. Ja, das wird grandios, ist es ja jetzt schon. Wir haben es ja probiert.
Genau.
Ja, sensationell, ja. Aber trotzdem diese Schärfe am Ende, ne? Dieser Zug, diese Präzision und das Säurespiel. Ja. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, 13, muss man auch zugeben. Aber da ist halt all das Naturgesetz zum Tragen gekommen. Wenn du auch in solchen kühleren Jahren deine Erträge im Griff hast, wenn du die ganze Harmonie in dein Weinberg packst, vom Boden über deine Laubarbeit, gibt's
13 war ja ein Jahr mit niedrigen Erträgen, kleinen Trauben und wenig Saft. Es gab wirklich, also es war insofern, waren die Beeren schon irgendwie konzentriert. Mhm. Man hatte zwar mit dem Zuckergehalt ein bisschen zu kämpfen, also bis die Zuckerreife da war, musste man relativ lang hängen lassen, was aber gerade im Riesling auch vom Aromenspiel her gut tut. Mhm. Und dann war es, ich weiß es noch, da ist einfach nichts von der Presse gelaufen. Du hast gedacht, okay.
Da kommt gar nichts mehr.
Wo ist der Saft?
Ja.
Wo ist der Saft? Ja? Trauben waren es genug, die waren zwar alle klein, aber da kam auch entsprechend wenig Saft raus. Und dieses Konzentrat war in der Jugend nicht ganz so einfach zu verkosten, weil die 13er hatten eine Attacking-Säure gehabt. Die waren sehr grad, sehr, sehr hart an der Kante der Reife auch irgendwo. Da waren dann das, was man heute mit gelber, fast tropischer Fruchtaromatik wahrnimmt, das war da eher so in dem Bereich noch so von grünem Apfel Richtung Grapefruit maximal irgendwie zu sehen. Ja, und das hat einfach 10 Jahre gebraucht, um sich dahin zu entwickeln. Im Übrigen, 2010 war da ähnlich krass. 2010 gab es einen Wein, wo ich immer gesagt habe, das kannst du, das geht nicht. 2010 Kastanienbusch von Repolz. Ja, das war so ein saurer Hund. Der Wein war dünn und sauer bis Bagdad und hatte grüne Aromen. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Der Hans-Jörg Repolz hat dann gesagt, das wird, warten wir, das wird. Ich habe den vor kurzem gehabt, 10er Kastanienbusch. Ah, das ist ein Traumgetränk. Es ist unfassbar. Und ich habe heute Mittag, als ich den Steinbuckel aus dem Keller geholt habe, habe ich einen Zehner im Sonnenschein in der Hand gehabt und habe mich gefreut, dass ich die Flasche noch habe, weil das werde ich demnächst mal mit Freunden öffnen. Das ist mit Sicherheit auch
lecker. Aber einen Kastanienbusch hast du leider nicht mehr. Oder einen Keschtebusch.
Ein Zehner Keschtebusch habe ich keinen
mehr. Aber das ist jetzt eigentlich interessant, weil wenn so ein Jahr so für dich schmeckt damals, legst du dir das trotzdem weg?
Ja gut, ich meine, man muss ja was lernen bei der ganzen Geschichte.
Das ist also
ja
wie viel legst du davon weg?
Heute sicherlich grundsätzlich mehr als früher. Mhm. Wir haben das Glück unter uns Winzern, dass wir auch immer Weine miteinander tauschen, aber ansonsten ist das ja auch immer eine Kostenfrage. Mhm. Ja? Also ich meine, es gibt Weine, von denen würde ich mir gern viel weglegen und habe trotzdem nur 3 Flaschen und bin froh, dass ich die 3 habe, weil sie halt einen Haufen Geld kosten. Ja. Am schlimmsten ist das momentan in Burgund, wo es einfach ganz, ganz schwierig ist. Erst musst du mal überhaupt drankommen und dann tut es weh im Portemonnaie. Ja. Jetzt machen wir uns nichts vor. Auch die großen deutschen Weine
läppern sich,
kosten mittlerweile Geld. Ja. Mhm. Und ich sage wohlverdient, weil unheimlich viel Arbeit und Handwerk hinten dran steckt. Aber am Ende ist es trotzdem so, man muss sich das auch leisten können. Und insofern ist es zumindest bei mir so, dass ich von den wirklich großen Weinen jetzt nicht mehr Unmengen weglegen kann. Aber ich freue mich über jede richtig gute Flasche. Ja,
von den eigenen schon.
Ich fühle mich gleich besser.
Von den eigenen schon.
Ja, Unmengen auch nicht.
Nein, Unmengen auch nicht. Aber
nein, das war unser Lieblingsgeschichte. Das, was wir brauchen, natürlich.
Das, was wir brauchen. Ja. Wir brauchen Rückstellungen.
Du hast ja richtigerweise gesagt, dass so 7 Hektar ja auch der Eigenkonsum fast hängt.
So ist es, ja. Aber man soll auch, und das sind so überraschende. Also bei 13 war es absehbar, bei 21 auch. Auf die 10er hätte ich jetzt nicht ganz so ein Pfifferling gewettet, ja, weil der war schon sehr schwierig. Und obwohl wir den Weg damals schon verlassen hatten, haben wir in 10 operieren müssen wieder mit Botrytis. Also wir haben überreife Trauben geerntet, weil wir kamen damals auch noch von einer anderen Seite. Ja, unsere Rieslinge waren damals mächtiger. Das war halt verdammt schwer, das in die 10er reinzubringen. Die Trauben hatten keine Haare von Botrytis, aber das waren die Lilanen und orangenen Beeren. Ja, das, wenn man mal draußen in die Weinberge spazieren geht mit offenen Augen, da sieht man das. Und es hat schon dann mehr Extrakt, mehr Zucker, bringt natürlich auch den Alkohol rein. Und so haben wir damals den Zehner für uns kreiert. Da hast du natürlich auch nochmal durch die Konzentration die Säuren hochgefahren. Also die waren
die
für Laumers,
die schon
verdammt hoch waren, aber für Laumersheimer Verhältnisse hast du da wirklich, und wir sind ja auch ein bisschen Transmitter und Transporter von Jahrgängen.
Ja, das muss auch sein.
Ganz wichtig, ist mir persönlich wahnsinnig wichtig, dass du den Jahrgang im Glas hast. Ja. Das ist eigentlich das, was mich freut. Und auch wenn das jetzt nicht mein Favoritenjahrgang ist, finde ich es wichtig, dass man es schmeckt. Also ich versuche selbst beim Weinmachen nie gegen den Jahrgang zu arbeiten, nach dem Motto, ich will einen komplett in eine andere Richtung biegen, sondern ich versuche vielleicht ein bisschen zu beeinflussen, dass Dinge, die ich nicht so mag, nicht so krass ausfallen. Mhm. Aber dass der Jahrgang sich in der Flasche im Glas zeigen soll, ist wahnsinnig wichtig.
Das sollen ja die Kenner. Die Kenner suchen ja auch die Jahrgangsunterschiede, dass sie dann am Ende vielleicht bestätigt sind, das war ein Underdog, so wie in Bordeaux. Jeder hat 2000 gekauft, der 2.1er, der brillant war, ist so hinten runtergefallen. Gott sei Dank auch preislich, weil ich habe viel 2001er Bordeaux gekauft.
Und die waren gut. Ne? 2.1 Bordeaux ist super.
Da habe ich mal einen Haufen Magnum gekauft. Das ist heute Gold wert. Das ist super. Oh, genial. Dann pfeife ich doch auf diesen 2000er, wo durchgehypt wurde. Und am Ende schmeckt nämlich
Ich hab 2000 Mosel für Steigerung eingekauft.
Oh, okay. Du hast 2000 einiges in der Versteigerung eingekauft.
Die liegen ehrwürdigst im Keller.
War das Millennium oder habt ihr geheiratet? Oder was war da in 2000?
Ich wollte Millennium. Der Jahrgang war ja ein Arschjahrgang gewesen.
Aber es war dein erster, oder?
War mein erster, oder was ging? Es ging mir vor allem darum, ich wollte 2000er Weine in meinem Privatkeller liegen haben. Ja. Und die werden auch noch eine ganze Zeit lang liegen.
Ja. Aber auch da gibt es große Überraschungen positiver Art und Weise. Ja.
Magst du den Chardonnay im großen Glas? Oder?
Oh ja, dann können wir schon. Wir können das schon mal anvinieren im großen Glas.
Anvinieren im großen Glas?
Das war mein erster Hochdeutsch-Versuch. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort anvinieren
gibt. Ich lobe es sehr, Philipp. Aber ich würde jetzt gerne nochmal zurück. Also du hast ja gesagt, du musstest auch ins Weingut, als dein Papa nicht gut ging.
Nein, ich musste
nicht. Aber du warst schon auch angefixt.
Nee, war ich auch nicht. Nein.
Komm, er hatte mit 16 das erste Stück
Nein,
Land.
Nee, da, ach so, ja, das war ja geil. Da war ich doch nicht angepisst.
Nee, angefixt.
Ach so, angefixt.
Nee, angefixt. Oder?
Ja.
Okay, ich wiederhole nochmal.
So, ich trinke.
Komm, wir trinken nochmal ein Stück Wein, du
siehst. Soll ich mir übrigens, damit ihr noch mitkommt, das ist Chardonnay Reserve 2021, Weingut Philipp Kuhn. Das ist der erste Wein, wo du auch Leberwurst zu essen
hast. Kannst du Leberwurst zu essen. Also, es wird frankophil. Und natürlich war ich angefixt. Aber mein Vater hat mir immer
Freiraum gelassen. Ich wurde nie gezwungen. Mhm. Das muss man auch sagen. Die haben einen kleinen Versuch mal gestartet, auch zu der Zeit, wo es anstand im Gymnasium. Ich habe ja jetzt die mittlere Reife. Ich könnte quasi jetzt daheim helfen gehen. Und dann habe ich gesagt, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Ja. Ich bin kein Superleuchte in der Schule, aber ich tue mir auch nicht schwer. Ja.
Es geht von der Hand und ich kann mir mal 60 Freistunden, die ich mir so nehme, weil wir hatten genau gegenüber auf der Straße eine super Kneipe, da haben wir manchmal morgens um 8 Uhr den Bierhahn sauber gemacht mit dem ersten Pilz. Kurzum, es ging wie immer.
Wer warst du da?
Nein, das war 15, 16.
Es waren noch andere Zeiten, Philipp. Das würde man heute für seine Kinder nicht wollen.
Jetzt diesen
genau. Die Aufführung. Wenn du jetzt diesen Podcast hörst, abschalten.
Genau. Und deswegen, mir ging das von der Hand und gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Am Ende hatte ich irgendwie mit einem Punkt im Abi 2,9. Mhm. Wunderbar, toll.
Und im Jahr 91 zu Weihnachten hat mir mein Vater ein Barrique-Fass geschenkt.
Ich habe mich mal kurz unterbrechen. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir von 1991 bis heute noch relativ lang brauchten.
Wir sind doch Zeitreisende. Guck mal, was mir schon in der Zeit gibt. Wir haben jetzt der 21er
vor, hatte mal 13.
Wir erzählen von 91.
Er macht ja auch genug verschiedene Rebsorten. Ja. Wir haben noch einen Punktenplan vor uns.
Gottschalk hat auch immer überzogen. Das ist in der, und wenn du noch grauer wirst, sage ich coolen Kampf zu dir.
Oh, ich bin aber fies.
Ja, jetzt trinke ich nochmal.
Man soll ja nicht, wenn man im Glashaus sitzt, mit Steinen.
Alles gut. Also, Wohlsein.
Cheers. Du hast ja auch 80% teilt sich bei dir auf Riesling und Pinot Noir.
Ja, zwei Drittel.
So ungefähr. Und der Rest ist Exoten. Aber jetzt sagen wir erst noch mal was zu dem Wein, oder? Also, ja.
Das ist auch eine Herzensangelegenheit, weil ich habe es irgendwann satt gehabt, deutsche Chardonnay auf deutsche Art und Weise zu trinken. Die deutsche Art und Weise ist ein Mix aus Williams Christbirnen-Schnaps, manchmal auch mit fast selbigem Alkohol. Ja, muss man leider sagen. Und irgendwie so Walnusspaste oben drüber geschmiert und das noch mit 7 Gramm Restzucker. Mhm. Tut mir leid, das funktioniert nicht. Und ich trinke sehr, sehr gerne Poulignys Meursault von guten Betrieben, auch von ein paar Underdogs. Die findet man aber leider zusehends seltener.
Du hast gesagt, du machst Meursault für Arme, aber
ja, das ist für das mal. Ja, weil hinterm Komma null fehlt. Ja.
Oder also nicht im Geschmack, sondern im Portemonnaie.
Hinterm Komma.
Also vorm Komma, ja.
Ich trinke es mal leer. Vielleicht,
ja, vielleicht musst du doch mal ein bisschen was da mit Leberwurst oder Schinkenwurst.
Der ist jetzt aber tatsächlich noch nicht lang drin,
nein,
oder?
Das war Ende Januar. Mhm.
Schmeckst du das raus, dass der noch nicht lang gefüllt ist?
Ja gut, erstens merkt man natürlich schon noch diese extreme Jugendlichkeit an. Mhm. Und dann ist es aus der Logik raus, wie er Wein macht, einfach so, dass er braucht den zweiten Winter im Fass, damit er es dann eben auch
genau
zum Wein wird. Ja. Und,
es ist ein längerer Prozess. Du kannst es jetzt nicht mit Riesling per se vergleichen. Klar gibt es auch Rieslinge, die das abhaben können, ohne weiteres. Deswegen sind es auch für mich die beiden hochwertigsten Weißweinsorten.
Riesling und Chardonnay.
Ja, es geht für mich nichts drüber. Das ist das A und O.
Du hast ja in deinem Keller alle Rieslinge im Stahl, gell?
Und ja, nur in bisschen kühleren Ausnahmejahrgängen. Dann küvettieren wir auch Rückstellproben in Fässern dazu. Wobei wir haben nicht wie Philipp in seinem traumhaften Keller klassisch deutsche Gebinde, sondern wir haben nur die Pièce, die 228 Liter, also das burgundische Maß. Und da werden auch lagenweise Rückstellproben gemacht in kühlen Jahren. In den warmen Jahren nicht, weil das geht dem Philipp mit seiner Aulehde so wie mir mit fast allen Lagen in der Pfalz. Du musst versuchen, da Präzision reinzubringen, weil der Wein an sich schon so viel Komplexität beweist, so viel Gehalt hat. Und wenn ich das noch in ein Holz packe, und wir haben eigentlich ein relativ langes Hefelager, und manchmal wird es vielleicht zerfließen, da habe ich Angst vor. Ich gewinne durch dieses schnöde Medium Edelstahl. Ja, es hat nicht so einen Ruf wie Donnerhall, wie jetzt Holz oder jetzt neumodisch Amphoren, Ton, Granit, Keramik, Beton oder sonst was. Mhm. Nein, es ist Edelstahl. Mhm. Aber es ist für mich das ehrlichste Medium, weil ich keine Verfälschung habe. in keinster Weise. Neutraler geht's nicht. Mhm. Und ich will die Lagen sprechen lassen.
Ja.
Und das zeigt sich halt für mich am besten mit meinem Stil, mit den niedrigen Erträgen, wo wir fahren, mit der Würzigkeit der Pfalz und dem Gehalt der Pfalz am besten im Edelstahl. Langweilig, aber saugeil.
Ja, okay. Ich meine, Glas ist schon wieder leer, gell? Langweilig, aber saugeil. Kann ich noch
sagen, Chardonnay?
Ja, ja, der Chardonnay ist echt geil.
Also,
ist auch gar nicht langweilig.
In der Pfalz würde man sagen, heute läuft's.
Dankeschön. Heute läuft's, genau.
Aber kann
genau.
Ich dir da nicht so einen schönen, kross angebratenen Fisch vorstellen?
Ach, da kann ich mir mit so einiges bisschen, dazu vorstellen.
Also ich habe ja jetzt die Bratwurst eben probiert, das geht auch. Ja, also.
Und wenn wir genug getrunken haben, das schmeckt das fast so wie Dorade. Ich mag halt das Spiel mit dem Neuholz. Wir haben da spezielle Tonnellerien. Der Chardonnay, das wird relativ früh auch geendet, aber bei 30 Hektoliter auf massivem Kalksteinboden. Kalkmergel, feste.
Was ist das für Lage da drin sind?
Kapelleberg. Das ist ein mächtiger Löss, ist es in dem Fall. Ja. Aber wir haben da so ein paar Joker. Wir haben in den letzten Jahren auch in wirklich exponierten Lagen, wo ich sage, das passt noch besser. Und da ist vieles zu erwarten, nochmal explizit Chardonnay angebaut. Also zusammen mit Spätburgunder und Riesling ist Chardonnay die Nummer 3 eigentlich im Anbau. Also das sind Zukunftsprojekte für mich. Auf jeden Fall, weil das ist ein Blue Chip. Ja, da ist noch viel zu erwarten aus Deutschland. Viele zeigen es, geschätzte Kollegen, Huber, Fürst, das ist fantastisch. Ja, ich liebe das und da kann man noch einiges erreichen, wo allen deutschen Winzern gut tut am Ende.
Das ist schon groß auch, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon.
Und man hat ja auch mittlerweile ein bisschen internationales Publikum oder hat Märkte im Ausland, die für uns doch zusehends immer wichtiger werden und die sind Fans. Und die sind am Anfang überrascht von sowas gewesen, weil sie sich haben gar nicht vorstellen
können. Aus Deutschland.
Ja, dass sowas aus Deutschland kommt. Ja, und deswegen habe ich auch den Spruch übernommen, das ist mir so für Arme. Das siehst du aber die Wertschätzung, ja. Die suchen auch nach Alternativen, weil das ja preislich fast entgleist. Ja? Und wir von unserem Kleinklima, von den Böden, ist es schon sehr burgundähnlich. Wir werden es nie kopieren können.
Also ich glaube, dass das unheimlich wichtig ist, dass man nicht den Fehler macht, die eigene Identität zu vernachlässigen.
Das gibt uns die Natur schon vor.
Bei einer Rebsorte, die woanders eben Weltklasse ist.
Aber es ist natürlich toll, wenn man auch einen Chardonnay macht, der
Chardonnay
auf Weltniveau.
Und Pfälzer Pinot oder auch rheinhessischer Chardonnay und rheinhessischer
wird
Pinot.
Immer rheinhessischer Chardonnay Pinot
nach dem schmecken, wo er herkommt.
Ja.
Und kann aber, und dann bin ich wieder beim Philipp, in der Güte und seine eigene Identität in den wärmeren Jahren zumindest an die Größe des Burgunds ranreichen.
Das ist kein Problem.
Die Pfalz, die hat Klimadaten, die mit Chardonnay und mit Pinot wunderbar zurechtkommen. Wir in Rheinhessen, sage ich, haben die auch mit zarten Abstrichen. Es gibt ein paar Jahre, wo man es ein bisschen schwerer tut.
Ja, und ein paar Lagen, die exponiert sind. Du musst das relativ schnell auf den Peak haben. Und dann musst du auch ernten. Du musst die Frucht verneinen. Ja, deswegen sind wir Winzer da, das sind wir Winzer gefragt, das auch zu machen, damit Chardonnay nicht quietschig wird. Mhm. Ja, weil dann vergiss es. Dann sind wir wieder beim deutschen Chardonnay unsexy. Ja.
Ich will noch einmal zurück, auch wenn der Philipp jetzt wahrscheinlich die Schnappatmung kriegt. Aber
nicht 1800, oder?
Nee, nicht ganz. Aber in
Sag
der Tat.
Mir
Aber in der Tat, wenn wir jetzt darüber sprechen, wie erfolgreich du jetzt auch bist und wie toll die Weine heute sind, aber wie viel Anerkennung sie auch erfahren. Als du damals das Weingut übernommen hast, muss man ja sagen, war es schwierig.
Sehr schwierig.
Und du hast zu mir was gesagt und da musste ich heute lachen, weil du die Dosenwurst mitgebracht hast. Hast gesagt, du musstest am Anfang diese Pfälzer Wurstplatten Weinproben halten, ja, die dich eigentlich an den Rand des Wahnsinns gebracht haben. Und trotzdem hast du aber in dir ja so ein Ding gehabt, wo du gesagt hast, aber ich mach das jetzt, ich baue das jetzt auf, ich krieg das hin.
Weil ich das Geld gebraucht habe. Ja, und da haben wir so Weinproben, kalten, klassische Pfälzer Weinabende.
Kann man sowas bei dir heute noch buchen? Ich würde mal kommen.
Weil dann würde ich auch kommen, fände ich eigentlich mal ganz
schön. Bei euch beide mache ich.
Vielleicht könnten wir eine Co-Moderation mit dem HO Spanier organisieren, dann wäre es noch größer.
Der ist sowieso eingeladen. Nee, also für euch mache ich das. Ja. Da gibt es Wurst und was weiß ich. Aber es war schwierige Zeit, ja. Und ich habe einen Weg für mich gewusst, konntest aber aus monetären Gründen auch nicht gleich umsetzen. Mhm. Du kannst ja jetzt auch nicht gleich deine alten Stammkunden verbrellen, weil du irgendeine spinnerte Idee für die spinnerte Idee, für uns normal, im Kopf hast. Also musste ich da auch wieder hingehen, wo es weh tut. Ja, haben Kunden dann angeschrieben, da sind wir da runter mit so einem alten 310er Mercedes Diesel, der geraucht hat aus dem letzten Loch. Und wir sind ja immer froh gewesen, dass wir angekommen sind. Dann haben wir so die Tische eingedeckt mit irgendwelchen kitschigen Servietten und dann haben wir lustige Weinproben gemacht. Ich habe mal Sprüchelchen dazu, ein paar Anekdoten erzählt.
Und das alles noch länger dauert, schenke ich noch einen Schluck Riesling nach. Wir haben zu wenig Wein, obwohl wir viel Wein haben. Das hat man
nochmal drin. Da gibt es noch so eine Kiste.
Erzähl weiter, komm nicht ab. Nee, weitermachen. Wir haben jetzt nochmal Steinburgi 13.
Ach, guck mal. Du sagst ja bis heute, du bist ein Rebsorten-Messi.
Liebevoll, sag ich das. Ich habe aufgrund dessen, dass der Beruf so anstrengend ist und alle Energie von mir fordert, habe ich leider keine Zeit mehr für andere Hobbys. Ja, dann habe ich mir halt gesagt, da suchst du das Hobby im Beruf.
Naheliegend.
Aber das ist jetzt nur, dass es gut klingt. Ich war schon früher angefixt auf das. Okay. Ja, das war mit das Erste, was wir angebaut haben. Wir haben Chardonnay angebaut. Das war 91. Da hat er sogar die offizielle Zulassung erhalten. Das war die erste internationale Rebsorte, die in Deutschland offiziell in die Rebsortenliste aufgenommen wurde. Mhm. Wir haben Sauvignon Blanc damals noch im Versuch angepflanzt. Der hat leider seine Zulassung erst 2000 bekommen. Wir haben die internationalen Roten angebaut, wie Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, die haben ihre Zulassung 98 erst bekommen. Die Zulassungen sind aber im Übrigen nur passiert, weil es so ein paar innovative Winzer wie mich gab, Kollegen wie ich und noch ein paar andere. Ich habe es an Lehrlinge weitergetragen, angefixt, die fanden das auch geil. Und ich muss sagen, Cabernet Sauvignon, wo man ja so sieht, das wird doch bei uns nicht reif. Vergiss es, es wird reif. Ich hatte ja damals den Vergleich mit Portugieser. Cabernet hat mich niemals enttäuscht. Portugieser oft, verdammt oft, zu oft. Wir haben nach, das war mit einer der ersten, wo wir dann eliminiert haben. Mhm. Oder auch Dornfelder. Zu oft Enttäuschungen. Und das
gibt es eigentlich das Cuvée Lutmar noch?
Ja.
Was ist da drin?
Das ist unsere Top-Cuvée. Die gibt es seit 1997. Das ist eine klassische Bordeaux-Cuvée, aber in der Pfalz gewachsen.
Okay.
Das hat eher rechtes Ufer. Also der Fokus ist auf Merlot, 60%, 30% Cabernet Sauvignon und 10%.
Und wieso heißt der so?
Weil der Ortsbegründer, jetzt sind wir wieder bei der Geschichte.
Jetzt hat das so eine Frage geschaut. Gestellt.
Erinnert mich so ein bisschen an SWR3. Osterwelle, fahre mir nicht.
Nein, ich mache mich.
So komme ich mal hin vor.
Nein, der Luitmar war ein Stammesfürst, der die Ortschaft Laumersheim gegründet hat. Und da ging das von dem Namen Luitmar zu Luitmaresheim zu Laumersheim. Ja, falsche Eintragungen in irgendwelchen Urkunden.
Wir konnten also nicht schreiben.
Es war der Gründer der
Cousin
Ortschaft.
Cousin von Louis Vuitton.
Eher nicht. Der hat, glaube ich, noch die Keule geschwungen.
Okay. Ja.
Der hat die Ortschaft gegründet als fränkische Siedlung, weil alle Dörfer mit der Endung Heim sind fränkischen
Ursprungs. Aber nochmal zurück. Deine Kollegen sagen, du bist als Chef manchmal ein bisschen lax. Was meinen die damit?
Weil ich immer von mir ausgehe. Ja, weil.
Harter Bruch, gell? Aber nach
ja, die meinen dann oft, ich müsste mehr Chef raushängen lassen.
Okay.
Aber so bin ich nicht. Ich gehe immer von mir aus und sage, wenn wo was brennt, muss man auch hin und den Brand löschen und nicht so Larifari da irgendwie agieren. Also ich wäre so. Ja. Aber da muss ich meine Angestellten auch in Schutz nehmen. Die agieren in großen Teilen so auch, wie ich wäre. Und wie ich es dann letztendlich auch erwarte. Also muss ich gar nicht so Chef sein, weil sie das selbst erkennen. Und fast alle, die bei mir im Weingut arbeiten, habe ich ja selbst ausgebildet. Also ich bilde seit im Jahr 95 selbst aus.
Da muss man, glaube ich, sich 3-4 Jahre vorher anmelden. Ne?
Nö.
Nee, geht.
Nö, ich glaube, du musst nur eine Ausbildung für die ersten Rettungsmaßnahmen machen. Notbeatmung.
Man oder auch das ist na, bei oder? Dir halt muss man sich 3-4 Jahre, du hast so viel Zulauf.
Ach so, ja, das, ja. Ja, sicher. Das ist bei ihm aber auch so. Nicht anders. Ja.
Ja, ja.
Klar.
Bist du auch so ein etwas laxerer Chef? Nee. Sagt das auch jemand deiner Angestellten?
Habe ich noch nie gehört, ne. Weißt du, ob es einen Grund hat?
Ist eher so ein Schleifer, der Philipp.
Meinst du, ist ein Schleifer?
Neben der Pläne. Ja. Das war Spaß.
Mach so Druck.
Glaub, dann, wenn er notwendig
ist. Ich bin ungeduldig. Ja. Ja. Ich glaube, dass es bei mir zwei Seiten gibt. Ich kann schon auch wahrscheinlich ein bisschen strenger sein und ein bisschen fordernd sein, wenn wir nicht vorwärts kommen oder wenn was nicht funktioniert. Aber mir ist vom Grundsatz her das auch wahnsinnig wichtig, dass all das, was wir zu Hause machen, dass es im Team funktioniert, dass das ein gemeinsames ist, dass alle miteinander daran Spaß haben, was wir machen. Und ich möchte gern haben, dass meine Mitarbeiter morgens ins Weingut kommen und gut gelaunt sind und Lust auf die Arbeit haben.
Genau.
Nichtsdestotrotz gebe ich zu, dass ich ungeduldig bin.
Und trotzdem, obwohl du dir, also, oder was heißt und trotzdem, du sagst, die deutschen Weine bräuchten eigentlich mal so ein kalifornisches Wunder.
Ja, so Judgment of Paris braucht man mal. Ich mache es jetzt 30 Jahre, du fast ebenso lang. Wir haben wirklich tolle Betriebe, tolle Weine. Und da spreche ich auch noch für 26 andere ganz tolle Betriebe, wo großartige Rieslinge, Spätburgunder etc. machen. Trotzdem finde ich den deutschen Wein im Allgemeinen noch ein bisschen underrated. Und wir parken da ein bisschen hin am Hof irgendwo. Und dann gilt der Appell wirklich an die Journalie, an die, die draußen Meinungen auch machen können, gezielt steuern können. Mhm. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Und das ist auch nicht aus einem alten Schuldgefühl raus. Wir dürfen ja gar nicht so in der Welt und so. Quatsch. Es ist jetzt wirklich an der Zeit für honorable Lagen oder auch Produzenten, egal wer das ist, ja, ein Moorstein vom Philipp ist jedes Jahr Bank. Das ist immer. Und da kann man doch auch mal die 100 Punkte. Und für einen Dönhoff, letztes Jahr war mal Stelchen, war mal dran, ja, das ist sehr begrüßenswert, das ist großartig. Von einem H.O. Spanier, von egal wer, ja, Breuer, egal, aber es geht um trockene, große Rieslinge in der Welt. Und da bräuchte man noch ein bisschen Support, dass das Ganze greift. Weil manchmal musst du auch über das die Leute geistig ransteuern. Sonst fischen die in ihrem Geiste nach wie vor im Tal der Ahnungslosen und es wird so lapidar abgetan. Ja, das ist ja alles nicht schlecht.
Wir sind ja mit dem, was wir erzeugen, auch als Weinland, eine Nische, ja. Andere Weinländer, Spanien voraus, Frankreich, Italien und so weiter, sind ja einfach Länder, die einfach viel, viel mehr Wein noch produzieren. Und das ist für mich auch okay, dass wir eine Nische sind, dass wir was Besonderes sind. Und ich freue mich total, dass wir international das in den letzten 10, 15 Jahren geschafft haben, Wahrnehmung zu bekommen. Und zwar eine Wahrnehmung, die mittlerweile so weit geht, dass wir in entfernte Märkte wie ja, Mittelamerika, Kolumbien, Mexiko, in Asien Märkte wie Südkorea, Vietnam, Taiwan, wie auch immer. Also die Durchdringung entsteht nach und nach. Und das ist großartig. Und das ist auch für mich okay, wenn diese Weine nicht auf jeder Weinkarte stehen, sondern das sind so kleine Akzente, die du setzen kannst.
Man kann in den beliefern.
Genau.
Ja, mit unserer
in den Top-Restaurants soll sowas sein und dann ist das okay. Und das muss keine Konsumware sein. Wir haben, wenn wir ein wirkliches Problem haben, aus meiner Sicht ein Problem in unserer nationalen Wahrnehmung im Weinmarkt, der irgendwie schräg ist. Der deutsche Weinmarkt ist vor allem preisorientiert, sehr, sehr stark oder zu stark im untersten Segment unterwegs. Und wenn wir dann auch gerade über Nachhaltigkeit, über Bio und über all die Dinge sprechen, ist das ein Segment, was eher traurig ist. Aber da findet halt einfach viel zu viel statt in Deutschland. Also das heißt, in den unteren Schubladen wird viel Wein in Deutschland getrunken. Und wir sind so importstark, dass wir einer der wichtigsten Importmärkte für Wein sind für fast alle Länder, ja, oder Exportmärkte. Mhm. Weil letztendlich bei uns eine ganz große Offenheit für alles, was es auf der Welt so an Wein gibt, existiert, was ich wunderschön finde. Ich finde es halt nur brutal unlogisch, wieso wir Basismaterial, was wirklich Industrieware ist, aus der ganzen Welt hierher karren müssen, wenn hier auch Basismaterial wächst. Das ist schlicht unnötig.
Genau.
Es wäre sinnvoll, dass in dem Segment, in dem es einfach nur um einfache Konsumware geht, man halt auch die heimischen Weine trinken würde.
Ja, das.
Und immer dann, wenn es ums Besondere geht, willkommen an die ganze Welt, alles was gut ist, wunderbar. Mhm, und dann, okay. dann lohnt sich auch der weite Weg. Und das ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil es macht einfach schlicht und ergreifend keinen Sinn, Millionen von Liter aus der ganzen Welt über den Ozean zu schippern. Ja, es ist halt einfach ganz einfache, banale Wein, ja. Dann muss man halt gucken, dass man das irgendwie regional irgendwie ersetzt. Und da muss man halt sagen, da sind ganz viele, es macht doch überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Schuldigen zu suchen, aber da ist ein Missverhältnis da.
Mm. Kriege ich mal so einen Keks, damit ich mal, oder nee, ich möchte bitte irgendwas Pfälzisches. Würdest du mir mal sowas schmieren hier, so eine...
Also dann muss die Denise eigentlich die... Hast du ein Messer?
Nee, ich bin ja so weit weg von allem. Guck mal, da ist
dein eigenes Messer hier.
Guck mal, okay,
gut. Pelzerdose.
Pelzerdosenbratwurst. Okay, per Hand, vielen Dank.
Und französisch Pfälzisch. Ach, geil. So. Wir sind ja hier Grenzgänger.
Wir sind Grenzgänger, so, und damit ich ein bisschen Zeit habe zum Schmieren, machen wir jetzt mal die Schnellfragerunde. Da seid ihr nämlich
vorhin gefragt. Da hast du doch gar keine Zeit, wenn du schnell fragen musst.
Ja, aber ihr müsst schnell antworten, das ist ja eigentlich so. Oder wie der andere Philipp aus der Pfalz sagt, die Fangfragenrunde.
Die Fangfragenrunde.
Okay, Philipp, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Och, das gelingt mit Wein nimmer.
Da muss schon das komplett aufgebot.
Ach, erzähl sein. Mal.
Wir gehen jetzt nicht ins Detail.
Schade.
Das ist eine Schnellfrage. Die Aussage war
ja, du hast doch Timmy heute Abend, oder? Irgendwie kommt mir das so vor. Was kannst du gar nicht?
Kochen. Leider.
Okay.
Ich würde es gern können. Ich bewundere alle Köche. Meine Kinder kann ich noch ein bisschen begeistern, indem ich denen der weltbeste Grießbrei koche. Mhm. Also wo ich Eisteeach aufschlage. Wow. Und so. Ich kann super geile Wiener Schnitzel machen mit Kalbfleisch und so
weiter. Und du kannst nicht kochen?
Nee, ich kann aber wirklich nicht kochen. Wir haben hier gemeinsam Silvester gefeiert und da hatte ich ein bisschen im Übereifer zu viel Baguettebrot gekauft. Und dann habe ich, ich glaube, 10 Stangen über gehabt. Da habe ich meiner Frau gesagt... Ich mache davon Serviettenknödel, habe dann die Massen gemacht, habe 4 große Dinger da und stand bis nachts um 2 da drin und habe die gerollt und so weiter. Das Problem ist bei mir mit dem Kochen, ein Profikoch, dem geht es so von der Hand. Mhm. Und ich bin da zu verkopft. Genau das, was ich beim Wein nicht bin, bin ich beim Kochen. Ich denke zu kompliziert. Okay. Und deswegen, wenn mir was nicht leicht von der Hand geht, lasse ich es bleiben und überlasse es den Profis. Ich würde es gern können. Ich bewundere die Leute.
Nur, es klingt aber, es klingt nicht schlecht kochen.
Ich finde auch, also, ja, weil Wiener Schnitzel und so. Also bitte.
Gulasch kann ich
nicht. Ach, siehst du, Gulasch kann ich. Was magst du an Philipp Kuhn?
Sein Humor. Das ist eine Granate.
Das ist eine Granate. Ist eine Granate.
Waffenscheinpflichtig.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Tot oder lebendig?
Ach Gott. Tot auf jeden Fall Jesus. Wir haben sehr viel gemeinsam, glaube ich. Er kann auch aus Wasser Wein machen, so wie ich. Und mich würde es halt einfach interessieren, ob der Typ gelebt hat. Und was er erzählt. Und was seine Intention war von dem Ganzen, was er da angezettelt hat.
Okay.
Und lebendig... Ich kann leider nicht gut Englisch, was mir manchmal bei internationalen Weinproben zum Verhängnis wird. Es wird akzeptiert. Am Ende nach 5 Gläsern finden sie es auch cool. Authentic, very authentic. Und deswegen muss ich einen Deutschen nehmen.
Ja.
Und dann würde ich einen Dieter Nuhr nehmen, weil ich bin Fan von ihm.
Ja.
Und ich finde seiner...
Wegen Malen oder wegen seiner...
Nein, das Malen war mir jetzt heute neu zugetragen. Nee, wegen seiner ganzen Art. Diese Eloquenz, wo er an den Tag legt, auch bei kritischen Themen und was er alles so hinterleuchtet und wie er süffisant den Menschen, mich eingeschlossen, den Spiegel vorhält. Ist ein sehr schlauer Mann.
Ja.
Mit dem würde ich gerne mal
flaschen. Und der malt auch?
Ja, das ist relativ neu, das Konzept.
Das ist verrückt. Was weiß fast niemand über das Weingut Wittmann? Und worauf bist du da besonders stolz, Philipp?
Schmeiß den Kübelwasser um. Ich möchte es nicht verraten. Schnellfragerunde.
Ich habe gedacht, das ist jetzt so eine Kunstaffinität. Das hätte jetzt gut gepasst.
Ja, aber das ist ja Insidern zumindest bekannt, dass Kunst bei uns eine Rolle spielt.
Okay, gut, okay.
Nicht nur Weinkunst.
Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
Superkraft. Aus Wasser Wein machen kann ich ja schon. Ich würde gerne den Beam haben. Biel wäre auch im Thema Nachhaltigkeit eine ganz große Nummer, weil dann brauchst du nicht so viel Energie mehr.
Kommt
nicht
jetzt so, wann viel CO2 da verbraucht wird. Ne?
Das können wir hochrechnen. Nee, Beam wäre, glaube ich, cool.
Wobei du gesagt hast, du hast gar keinen Bock, so der Reiseonkel zu sein und so.
Ne? Nee, das nicht, aber ich würde gern doch irgendwo schnell von A nach B und ich würde auch nicht gern Personen nur transportieren, sondern auch andere Dinge könnte man, glaube ich, auch beamen. Und ich glaube, ein Beam wäre eine ganz großartige Erfindung.
Ja, das ist natürlich, wenn man andere Sachen auch beamen könnte. Ne?
Aber es muss Datenschutz sein. Dann hätte ich irgendwelche Leute bei mir im Schlafzimmer, das will auch keiner.
Was ist deine erste Erinnerung mit dem Thema Wein, Philipp? Philipp, mein Gott, ich komme ganz durcheinander.
Alba Longa.
What?
Das ist eine Rebsorte. Das müsstest du als rebsortenmäßig erkennen, aber du hast ja nur die neue Weltsorten angepflanzt. Alba Longa war eine neue Züchtung.
Das Feinzöschheim war
die. Die besonders für edelsüße Weine hervorragende Aromatik hatte und eine ganz krasse, tolle, intensive Säure, weil wenn du viel süßer hast, brauchst du auch Säure. Mhm. Also ein Wein, der ausschließlich eigentlich für edelsüße Weine geeignet war. Hatten meine Eltern damals im Anbau und das ging so ab Auslese los, war zuckersüß. Mhm. Und insofern war Alba Longa auf der Zunge so das Erste, was ich mir, glaube ich, merken konnte. Das ist halt einfach so, auch denn dieser Name Alba Longa, die lange Weiße.
Klingt das ein bisschen wie ein Panorama.
Nein, die lange Weiße heißt das, das Alba Longa. Und das ist so. Also, Entschuldigung. Das wir reden über Wein.
Das Ganze aber auch unter Rubrik 2, die Geheimnisse in Reinhard Wittmann abbuchen.
Ich glaube auch, wir kommen dem näher jetzt. Ja, so, weißt du, in den Kreisen quasi.
Ich glaube, an dem Abend erfahren wir auch noch, wo das Bernsteinzimmer ist.
Wart's mal ab. Wir haben noch gar nichts zu dem Wein gesagt, apropos Bernsteinzimmer.
Oh Mann, ich habe keine Lust mehr.
Keine Lust mehr.
Ihr macht mich fertig hier. Ich habe es vorher schon befürchtet, dass es so ausgeht. Also, wir haben jetzt natürlich einen Pinot Noir, die Königsklasse im Weingut Kuhn.
Mhm. Nicht nur eine der Königsklasse.
Ich hab tatsächlich heute drüber nachgedacht, wie ich denn, wenn ich denn dazu käme, den Philipp zu beschreiben, was seine Talente sind oder was ihn ausmacht als Winzer. Und dann habe ich gedacht, okay, Philipp ist ein Zehnkämpfer, weil er halt in so vielen verschiedenen Disziplinen extrem gut ist. Pinot Noir, alte Welt, aber nicht deutsche Rebsorten, Riesling. Mhm. Aber der Zehnkämpfer ist insofern nicht korrekt, weil er schafft es ja in jeder Disziplin ganz vorne mitzuspielen. Und der Zehnkämpfer allgemein hat die Fähigkeit, in so vielen verschiedenen Disziplinen sehr, sehr gute Ergebnisse zu kriegen, aber er schafft es nicht bis ganz vorne. Insofern ist er dann noch einen Tick weiter. Und insofern, er hat ja eben auch direkt reingekriegt. Also,
ich bin Gott sei Dank nicht wie Jürgen Hingsens in den Stadtblock hängen geblieben als Zehnkämpfer. Könnte mir schon
das noch mal keiner mehr. Also, aber trotzdem, du hast es ja vorhin beschrieben, 1998, Spätburgunder war der Start für das, was heute Philipp Kuhn ist.
Das stimmt, ja.
Und deshalb reden wir auch über Steinbuckel Pinot Noir heute Abend. 2019, ich weiß inzwischen, abgefüllt ja, aber noch nicht im Verkauf.
Das habe ich aus meiner persönlichen Neugier mitgebracht, weil es mich interessiert hat. Ich habe eine Seiterabfüllung nicht mehr probiert. Also dann gibt es erst in einem Jahr im Verkauf.
Und was sagst du jetzt so, wo du es jetzt probierst? Ne?
Ja, es ist noch sehr jugendlich. Ich habe für mich selbst gedacht, dass er eine schnellere Entwicklung nimmt. Aber es spricht im Prinzip für den Philipp Kuhn-Stil bei Spätburgunder. Die sind halt einfach nicht glatt wie ein Babyarsch, sondern es braucht seine Zeit. Und die Zeit ist auch notwendig. Wir arbeiten da viel mit ganzen Trauben. Alles hochwertigstes französisches Klonmaterial, wo wir schon sehr frühzeitig in den 90er Jahren angebaut haben. 19 war ein hervorragendes Jahr mit großer Perspektive. Also das wird bestimmt ein sehr, sehr großer aus dieser Dekade. Mhm. Garantiert, ja.
Rebmaterial. Hast du ausschließlich französische Pinot-Klone in der Spitze?
Ja, okay. So muss man differenzieren. Das ist korrekt. In der Spitze, ja. Da geht für mich nichts drüber. Mit Deutschen kannst du da nichts anfangen. Das funktioniert nicht. Wir haben aber auch Deutsche, auch jetzt noch mal angebaut, aber nur für Sekt. Mhm. Die deutschen Klone sind ein bisschen später reif wie die Franzosen, sind auch vom Ertragsniveau ein klein bisschen höher. Sie tragen viel mehr Säure in sich, können aber in der Spitze, wenn wir über Rotwein sprechen, aber sag niemals Rotwein zu Pinot, das wissen wir.
Pinot ist kein Rotwein, geschenkt. Pinot ist Pinot, kein Rotwein. Und deswegen können die Deutschen leider in der Spitze da nicht mitmischen. Für Sekt genial, da kannst du die Franzosen vergessen.
Nochmal zurück. Pinot ist Pinot, aber kein Rotwein.
Ja. Es gibt so die berühmten drei Weinkategorien.
Aber er ist von der Farbe schon rot.
Ja, aber von seiner Art ist er anders. Es gibt die drei Weinkategorien, Rotwein, Weißwein, Rosé. Pinot kann es aber zwischen den Welten, zwischen Rotwein und Weißwein einordnen. Und Pinot ist für mich die vierte Dimension. Es ist eine eigene Welt. Mhm. In manchen Jahren, Jahrgängen, aus manchen Gebieten, aus Schwarzgläsern getrunken, da wird es schwierig, das einzusortieren. Was ist es denn? Ist es Weißwein?
Ja. Manche
ist
sagen, wenn man es verdenkt, verkostet.
Von der Säurestruktur. Es ist eine nordische Rebsorte. Das ist ganz klar. Mhm. Und deshalb das Säurespiel, diese Eleganz. Es ist für mich
Am Ende ist aber natürlich trotzdem so, immer die Frage, wo es angebaut wird. Ich war vor kurzem in den USA unterwegs und habe auch den einen oder anderen Pinot aus Washington, Oregon und Kalifornien im Glas gehabt. Ja, und da kann das schon auch massiv
mächtiger sein,
rot, trinkmarmeladig sein.
Mhm. Auch aus Neuseeland.
Und gleichzeitig kann es natürlich diese Kühle und dieses zwischen den Welten haben. Ich stimme Philipp zu. Gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass du beim Nebbiolo einen ähnlichen Ansatz haben kannst. Es gibt einfach Rotweinsorten,
die sogar beim Sangiovese
Feinheit stehen. Mhm. Und dann mit dem entsprechenden Klima wird es halt einfach fein und elegant und tänzerisch. Und am Ende ist es halt so, dass der Otto normal und der Rot halt irgendwie schwarze Trinkmarmelade versteht und anfängt, die Krise zu kriegen, wenn er einen säurebetonten, erfrischenden, fruchtigen, zarten Eindruck von einem Wein hat, wo er doch jetzt eigentlich lieber in ein Stück Holz beißen wollte, was tief schwarz ist und mit Marmelade bestrichen. Und das ist halt letztendlich das, wo man in dem Basisbereich dann die Diskussion führt. Aber klar steht Pinot für die feinsten Rotweine der Welt und dennoch hat er recht mit dem, wie er es sagt. Das ist Definitionssache.
Und zu Beginn diese frühe Schaffensphase, auch in Deutschland, auch von anderen Kollegen, da musste man tatsächlich, um die deutschen Konsumenten wieder zu begeistern für deutschen Spätburgunder oder wie auch immer Pinot Noir, da mussten wir Blockbuster herstellen. Das waren tatsächlich Rotweine, also mich eingeschlossen. Mhm. Ja, das waren mächtige, tiefdunkle, auch mit dem Holz sehr freundlich agiert. Das waren Rotweine. Aber mittlerweile hat sich sogar auch der deutsche Konsument orientiert, angepasst. Man hat es auch ein bisschen selektioniert unter den Konsumenten, unter den Weinkunden.
Ich finde es übrigens ganz schön, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so wie wir heute sprechen, der deutsche Konsument, stelle ich mir gerade mit so einer Zipfelmütze vor,
so Schieferhütchen, wie so ein paar Fußballfans.
Schon heute ganz schön, ich muss gestehen, ich habe dieses Klischee heute Abend auch ein paar Mal befeuert.
Ja, aber das sind sie ja, Gott sei Dank. Der deutsche Konsument ist schon auch zumindest die ambitionierte, sehr weltoffen und bin dankbar, dass ich hier auch in diesem Land wohnen darf. Wir haben auch eine große Einwohnerzahl direkt vor der Nase und sehr viel offene Weinkonsumenten, ja, die auch in vielen Richtungen operieren, die man begeistern kann. Und das war für uns auch ein bisschen ein Coming Out, ja, weil letztendlich ging das erst mit dem kleinen deutschen Weinwunder los, als die Sommeliers auch gemerkt haben, Mensch, die Winzer sprechen ja dieselbe Sprache. Ich muss gar nicht mehr Italienisch oder sonst was reden, sondern das sind coole Frauen und Jungs, die geilen Wein machen. Und so haben die uns auch mit promoted.
Am Ende.
Und deswegen muss es auch jetzt der nächste Schritt kommen mit dem Judgment of
der Heimat. Der Heimatmarkt ist immer das Wichtigste.
Ja.
Und ohne die Leute, die uns hier supporten, die das wertschätzen, die Spaß haben, geht's nicht. Das ist unsere Basis. Bei all der Kritik, die heute dann auch geäußert wurde, ja, aber da geht's tendenziell auch eher um ein Segment, in dem wir selbst ja gar nicht tätig sind. Überall da, wo so ein bisschen Lust an Genuss, an Qualität, an Herkunft ich komme jetzt schon wieder mit meinen Nachhaltigkeiten, Bio, all die Dinge, die heute von zentraler Bedeutung sind, da haben wir hier vor der Haustüre wunderbare Leute, die richtig Spaß an dem haben, was in Deutschland weinkulturell passiert. Ja, zu Recht auch Spaß haben, weil man kann ja einfach auch einen Spaß dran haben. Also ich sehe mich ja in dem Zusammenhang auch selbst als Konsument. Wir trinken ja so viel gute Sachen von Kollegen, nicht nur aus Deutschland, aus aller Welt, wie auch immer.
95%.
Das macht einfach dann schon auch Sinn und Spaß. Und insofern ist unsere Homebase schon verdammt gut. Nichtsdestotrotz, im Basisbereich könnten wir ab und zu mal so mörp. Ja, also da wären halt so ein Hallo-Wach manchmal ganz gut.
Bevor wir jetzt hier mit dem neuen Wein kommen, ein Kompliment von mir. Ich habe so mit manchem Pinot, mit manchem modernen Pinot manchmal Probleme, weil ich finde, dass Eleganz oft mit dünn verwechselt wird. Da habe ich schon oft auch Dritte und am Tisch gekriegt. Und
wie so. War das Otto normal?
Genau, ne? Deswegen...
Der war fies.
Der war so fies. Boah, war der fies. Aber ich wollte sagen, dass das Eleganz hat, aber trotzdem ich richtig was im Mund habe. Und das
raumgreifend ist
er. Raumgreifend. Und das möchte ich gerne bei einem Pinot. Sag extra nicht und dich trete ich jetzt unter den Tisch.
Raumgreifend ist gut.
Raumgreifend.
Aber wenn du die Großen der Welt mal getrunken hast, sind halt einfach nur in Burgund in meinen Augen. Und ich hatte über meine Geschäftsverbindungen da gute Kontakte, wo ich auch wirklich Dinge zu probieren bekomme in schönen Proben. Wenn du da die allgemeine Meinung von irgendwelchen Leuten dann rüber transportieren möchtest auf diese Weine, das funktioniert da nicht. Mhm. Was uns dann angedichtet werden soll, wie deutsche Pinot zu schmecken hat. Mhm. Und ich habe vorhin erzählt, zu Beginn dieses Abends, was mich zu dem Beruf bewegt hat, das heißt keine Außensteuerung. Mhm. Ich bin keiner, der sich fremdsteuern lässt von irgendwelchen wie Marionette. Und die Bundeswehr hat mir da den Rest gegeben, diese blöden 9 Monate. Ja. Und deswegen habe ich umso mehr gemerkt, du musst dein eigener Herr sein. Keine Fremdsteuerung. Und was da manchmal auch auf journalistischer Ebene irgendwie so an uns herangetragen wird, wie was zu schmecken hat, das ist eine Anmaßung.
Das empfinde ich auch als Anmaßung.
Und wenn du dann, dann muss ich mich wirklich fragen, haben die großen Sachen der Welt schon überhaupt getrunken?
Mhm. Und ja, am Ende, unabhängig davon, am Ende geht es doch darum, und das so definierst du dich, glaube ich, auch, wir erzeugen Herkunftsweine.
Genau. Und das ist eine Brand.
Es geht darum, dass es so schmeckt.
Wo es herkommt und wie du als der Macher, der Transmitter tickst und was dein persönlicher Favorite einfach ist. Ja.
Zurückkommend auf dein Kompliment, du hast natürlich vollkommen recht.
Philipp will jetzt noch einen schönen Abend, weißt du, der versucht jetzt.
Nein, wir haben den Wein nicht ausreichend beschrieben, darum geht was.
Okay, also ich dachte, du wolltest mal nett sein, aber nee.
Den Tritt habe ich wahrgenommen und der ist auch akzeptiert. Raumgreifend war das passende Wording. Gleichzeitig Finesse, eine sehr zarte, feine Textur. Mhm. Der Jahrgang 19, obwohl auch kein spätes Jahr, am Ende auch eine gute
warmes Jahr,
aber nicht vergleichbar mit 21, wo dann eine ganz andere Aromatik entsteht. Der balanciert sich so aus, dass die 19er sind Weine, die länger brauchen werden als 20 und 22 und 18. Das ist feiner, das ist tarierter und da kommt dann auch wieder der Bonus Pfalz, ein bisschen früher in der Traubenblüte, ein bisschen früher in der Reife und diese innere Textur, das Raumgreifende mit einer wunderschönen roten Fruchtaromatik und dann dem Zug der guten Säure macht
und,
das zu einem...
Und die Kernigkeit von der Gerbsäure, das ist wichtig. Und das
aber fein.
Ja, das ist fein. Auch, schmeckt es, nicht vor.
Es ist braunkörnig, ja, und das wird sich auch einbinden im Laufe der Zeit und das sorgt für die Haltbarkeit auch in den Wein.
Also das wird ein riesiges Ding werden, ganz langfristig. Und er ist jetzt schon charmant.
Und jetzt haben 13 Volumenprozent, das sind wir auch beide.
Und er ist ein wichtiges
Argument.
Er ist vor allem auch laut Etikett vegan, nachhaltig erzeugt.
CO2-neutral
fast.
Und der Bürgermeister findet es auch gut.
Läuft. So, und jetzt kommen wir natürlich zu einer anderen Kategorie.
Das ist so meine...
Der berühmte Weinort Gerolzheim hat einen Cabernet Franc hervorgebracht.
Ja, genau. Das ist also tatsächlich VDP-Ortswein. Für uns war sowas vor dem Eintritt in den Verband VDP auch sogar mit Lage bezeichnet. Mhm. Ja, das ist aber... bin ich auch völlig d'accord. Ich will da überhaupt nicht dagegen schießen. Ich mache da auch einen tollen Ortswein davon. Haben wir im Jahr 93 angebaut. Also noch sehr jung zwar die Story, aber für diese Rebsorte sehr alt schon die Absolut. Story.
Das war noch Versuchsanbau,
ganz genau. Cabernet Franc.
Magst du das Maybe Pinot?
Ich habe es noch nicht probiert.
Verrückt. Ich als weltoffener Mensch lieb Bordeaux-Weine. Eher sogar die aus den 90er, wie jetzt die verpackerten 2000er. Aber das sind alles Rebsorten, die sehr, sehr wertig sind, die kleine Erträge haben. Die passen eigentlich zu uns, zu dem ganzen Anbau, zu dem Credo, zu der Philosophie.
Wir haben auch probiert Sangiovese, ne?
Ja, wir haben die absolute Freakshow auch gemacht. Ja, grandios. Da habe ich schon viele sehr, sehr überrascht in Blindproben. Und das ist für mich, ich bin da wie ein kleiner Junge. Ich freue mich dann wie so ein kleiner Bu. Hä? Habt ihr nicht gedacht? Da kommt der Schell hin rum raus.
Das ist doch ein toller Wein auch.
Wenn an der Loire Cabernet Franc geht.
Geht es hier allemal.
Gut, das ist jetzt eine steile These, aber es ist zumindest klimatisch dann nachvollziehbarer, wieso auch in Deutschland Cabernet Franc geht. Und Cabernet Franc ist tatsächlich aus meiner Sicht von den Bordeaux-Rebsorten diese, die hier am ehesten hochwertigen Rotwein hervorbringt. Merlot geht, aber Merlot hat auch die Gefahr, weil er sehr schnell in die Masse geht. Ja, also die Erträge sind bei Merlot relativ schnell hoch. Das sind sehr große Trauben. Die werden zwar reif, wenn der Ertrag reduziert ist, aber Merlot kann auch sehr einfach sein. Mhm. Also,
aber auch gut.
Ja, keine Frage. Cabernet Sauvignon für mich, eigentlich die Königsklassenrebsorte. Ich bin auch absolut linkes Ufer Bordeaux von meinem persönlichen Geschmack her. Ich liebe St. Gustave, ich liebe Polyak. Ich finde, das ist für mich, wenn ich Bordeaux trinke, dann sind das für mich eigentlich so die Dinge, wo ich am meisten Freude habe. Aber diese Weine, die schwerpunktmäßig auf Cabernet Sauvignon basieren, die sind am Ende schwer erzeugbar in so kühlen Klimaten.
Aber es funktioniert.
Ja, aber da brauchst du auch heute.
Habe ich mir für heute sogar überlegt.
Da brauchst du auch heute noch einen wirklich guten Jahrgang, dass das ein Ding ist. Ja?
Das sagst du auch, dass sich der Klimawandel jetzt da ganz positiv auswirkt.
Am Sangiovese hast du es gesehen. Mhm. Ja. Sangiovese haben wir gepflanzt Ende der 90er Jahre. Und dann war in der ersten Dekade der 20er, hatten wir 2005 und 2009 hatten wir Sangiovese als Rotwein gemacht. In den anderen Jahrgängen ging es nicht, da haben wir nur Rosé gekeltert. Wir haben es in manchen Jahrgängen, wo sie auf der Kippe standen, haben wir es probiert, Rotwein zu machen, wurde dann verworfen und kam zu einer normalen Blend, zu einem normalen Cuvée dazu. Also es gab 2 Jahre, 2005 und 2009. Dann in der nächsten Dekade der 2000er hatten wir gemacht 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ausgefallen und 2022.
Es wird mehr.
7 Jahrgänge.
Mhm. Ja, vorher 2. Leider ist es so.
Und wenn diese mathematische Kurve oder diese Statistik so weitergeht, dann wäre es für den Sangiovese in der Pfalz hervorragend, aber das ist den Preis will ich nicht zahlen.
Hat's andere Schwierigkeiten.
Den will ich überhaupt nicht zahlen, weil da haben wir ganz andere Probleme. Dann läufst du nämlich mit einem Aluminiumhut durch die Gegend und hast Sonnenschutzfaktor 300 im Gesicht. Das ist die Kehrseite der Medaille. Deswegen ist es so ein bisschen mit Wehmut und ach, ich bin da traurig drüber. Ja, natürlich freue ich mich über ein schönes Sangiovese, weil das mein persönliches Hobby unterstützt und die paar Flaschen da werde ich nicht reich und nicht arm, aber es ist, der Gesamtzusammenhang ist eigentlich traurig. Trotzdem, ich mache es ja weiter. Ja, aber es muss mehr in eine Balance des draußen.
Also ich bin dir dankbar für den Kommentar, weil es ist am Ende und ich glaube, dass tatsächlich auch unser Podcast dazu sehr gut geeignet ist und auch wichtig ist. Wir erleben es als Winzer handwerklich in der Natur einfach, was da passiert da draußen. Und nicht, dass wir jetzt kurzfristige Existenzängste hätten, aber diese Warnung, ihr Leute, was da passiert in Sachen Klimawandel, das ist hammerhart. Und leider Gottes ist es halt so, wir werden es halt in Deutschland allein auch nicht aufhalten. Nein. Und auch in der EU allein nicht aufhalten.
Als Welt
und das ist eigentlich so der Punkt, wo du dann immer wieder ja auch frustriert bist, wenn du unterwegs bist, wenn du mitkriegst, wie sonst wo in der Welt das Thema Umweltschutz gelebt wird, das Thema Klima. Klar, zugegebenermaßen bin ich mit dem Flieger unterwegs. Ja. So, aber was sehe ich da? Ich sehe in Südeuropa kein Photovoltaik auf den Dächern. Ich sehe auch in den USA, ich war in Florida, kein Photovoltaik auf den Dächern. Warum nicht? Ja. Warum ist es so?
Da scheint wirklich den ganzen Tag die Sonne.
Warum ist es so, dass überall da, wo Dinge funktionieren würden, die noch überhaupt nicht gegriffen haben und wir hier uns abturnen in Klimaten.
Einer muss Vorreiter sein.
Ja, einverstanden. Ich akzeptiere ja auch die Rolle.
Irgendeiner ich akzeptiere muss, das ist auch, Judgment of Paris.
Ich akzeptiere die Rolle.
Muss
aber Dinge in eine Richtung es muss weisen. Auch ausgesprochen werden, was da sicher. Draußen los ist. Und wenn wir uns immer nur in die Tasche lügen und quasi uns selbst ein schlechtes Gewissen machen, macht es auch keinen Sinn. Wir müssen auch den anderen sagen, dass sie was tun müssen.
Aber ja, dann machen nichts. Es wird völlig pervers, wenn man sieht, was jetzt Milliarden ausgegeben wird für so einen scheiß imperialistischen Krieg, wo man notwendig bräuchten, um andere Dinge einzufädeln und den Planeten zu retten.
Absolut.
Ja? Und das ja, ist das absolut. Ist das
weiß man gar nicht, wo man anfangen soll.
Nee, überhaupt nicht. Das will ich nicht weiter ausführen, absolut. Weil das weiß jeder, wo klaren Verstandes ist.
Aber in der Tat ist es, wir müssen als Welt zusammenarbeiten und das wird eine der Hauptaufgaben eigentlich sein für die nächsten Jahre. Ich will aber nochmal zurück zu uns. Erzähl mal was über deinen Tick.
Meinen Tick?
Ja. Komm, ich habe alles geschrieben.
Scheiße, was habe ich denn für einen Tick?
Na, dass du alle Jungfelder drei Jahre selber behandelst und da keinen reinlässt. Ja, siehst du, das ist so ein Tick, oder?
Also sie übertreibt. Ja. Also
davon lebt der Journalismus.
Ich mache, so wie Grisou, der Drache, hat jeder kleine Junge, ach so irgendwie, und ich fahre wirklich gern Traktor, ich mache es wirklich gern. Weil ich fahre auch im Betrieb die ältesten Traktoren, die es gibt, ohne Klimaanlage. Meine Mitarbeiter geben mir auch die modernen Geräte da überhaupt nicht, weil ich ein Zerstörer bin, aber das nehmen sie für sich raus und sagen, der Mitarbeiter kann Komfort haben. Ich brauche das Basic. Ich brauche noch die Arschearbeit, wie auch immer, wie so ein Neandertaler, so rohes Stück Fleisch. Okay, und dann mache ich die Pflege der Jungfelder mit dem Traktor, mache ich allein. Ich pflege die hoch. Ich mache nicht alle Handarbeiten. Das wäre nicht möglich. Um Himmels Willen. Geht nicht. Ich denke, dass ich da meine Energie mit reinfließen lasse. Und ich finde es auch extrem wichtig, mal entspannt von diesem Traktor-Yoga, von diesem Weinbergs-Wellness für mich, wo ich in Ruhe gelassen wird. Und das ist auch wirklich dann für die Mitarbeiter, das ist ein No-Go. Mein Handy ist eh aus, das wissen die. Weil dann fahre ich stur und kriege den Kopf frei. Das ist wahrscheinlich wie so ein Wellness-Aufenthalt.
Und du ziehst die Brut groß, oder wie kann
ich
das sagen?
Ich ziehe die Brut groß, ja.
Habe ich Respekt vor.
Und nach drei Jahren, und das mache ich schon seit 30 Jahren. Und wer aufgepasst hat und ein bisschen gut in Mathematik ist, wir hatten vorher 7 Hektar, da habe ich auch nicht mehr viel übergelassen, ein paar Rieslingstöcke und ein paar Gewürztraminerstöcke. Wir haben jetzt knapp 50 Hektar und die habe ich alle selbst traktormäßig gepflegt, sauber gehalten, großgezogen. Und das ist meine Energie, wo ich an diese Brut abgebe. Ich bin nicht so der energetische Typ, ja, der Esoteriker, das bin ich nicht. In dem Falle schon. Da ist für mich Energie doch ein bisschen wichtig. In Form von, so wie es mein Vater auch war, ein guter Landwirt zu sein. Und das behaupte ich mal, bin ich auch.
Das mit Sinn und Verstand. Das glaube ich so. Und ein Freigeist und jemand, der mit unheimlich viel Emotionen an die Sache geht. Und deshalb macht er so gute Wein. Cabernet Franc 2018, natürlich ein Idealjahr für eine Rebsorte, die etwas mehr Wärme liebt. Ich finde ihn unheimlich fruchtintensiv. Johannisbeer kommt mir als erstes in den Sinn. Sehr intensiv, sehr potenziert und pur und ja, eigentlich jetzt schon trinkig. Ein junger Rotwein, der jetzt schon tatsächlich Zugänglichkeit hat. Aber ich traue dem Wein natürlich locker auch zu, die nächsten 10, 15 Jahre zu gehen. Dennoch eigentlich ein Gaumenscharmeur für den Moment.
Mhm. Und da sind wir wieder bei der Fangfrage 1, wie ich meine Frau doch rumkriege. Und das ist mit einem 2,8er Cabernet Sauvignon, auf den ich damals in den ersten 4 Jahren kein Pfifferling gewettet hätte. Das Jahr war eigentlich gut und das ist der Lieblingswein von uns beide jetzt, wo uns auch im Wein dann wirklich wunderbar ein. Und das, der war damals noch in der Schlegelflasche abgefüllt.
Okay.
Weil ich da auch ein bisschen Patriot bin. Habe mich dann aber irgendwelchen Händlern auch im Ausland beugen müssen, weil die sagen, die Kunden laufen mir an der Schlegelflasche vorbei. Die denken nicht, dass da Rotwein drin ist. Aber 2008, sensationeller Jahrgang. Am Anfang verkannt und am Schluss eines der größten Rotweinjahrgänge, wo ich im Betrieb hatte. Und den kannst du jetzt noch ohne Bedenken trinken. Hatte mal an Weihnachten und wir haben schon die Grillsaison gestartet. Habe ich wieder in die rausgeholt. Und das macht meine Frau
also dann. Also, wenn ihr sie damit verführen könnt, hoffe ich, dass er noch braucht.
Meine Frau, die ist, die hat ja einen eigenen Beruf. Die ist Grundschullehrerin, ja, dass wir auch kein Fachidiote werden zu Hause. Das ist ganz Winzern wichtig.
Auch
ja, das ist auch super kombiniert. Ich kann mir halt leider nicht so die Ferien legen wie sie. Das ist das einzigste Manko. Und die kam als völlige No-Ahnung in die ganze Weinszene und nach wie Wein zu schmecken hat. Und bei ihr gab es nur schmeckt glaub, oder schmeckt
nicht. Ich glaube, sie wird dich feiern für No. Sie kam als völlige No-Ahnung.
Ja, das weiß sie auch. Das sagt sie auch immer. Ja. Und da gibt es nur schmeckt oder schmeckt nicht. Aber meine Frau, das ist völlig Fan des Trends, was die auch gern hat. Ja, die trinkt zum Beispiel gerne Amarone, die trinkt gerne Portwein und solche Dinge. Ja. Und man muss nicht meinen, oh, so ein Nibberle, das langt ja schon. Nein, nein, wenn wir da gesellig beisammen sind und schwätzen und erzählen über den Tag oder sonst was, und da ist ja auch eine Flasche Amarone überhaupt kein Problem. Deswegen dieses ganze Leichtweingedöns und so Stigmatisierung von Alkohol, Jesus Marie. Der Mensch ist doch im Mittelpunkt.
Ja, und Mensch kann schon mal mit all den Vorurteilen heute.
Absolut.
Auf den Cabernet Franc,
genau. Auf den Cabernet Franc, auf deine Frau natürlich auch.
Absolut, trinke ich immer gerne.
Eva, auf die trinke ich auch immer gerne.
Auch auf deine Frau.
Genau, Eva war noch nicht hier. Ich versuche sie immer herzukriegen, ne? Da muss ich noch ein bisschen baggern.
Wenn der Philipp nicht will, ich moderiere es mit der Eva.
Machst du das? Machst du das? Das wäre geil. Das wäre geil.
Jetzt habe ich mich aber in meiner Pilzerart. Ich verspreche jetzt mal gar nicht. Da müssen wir erst Backstage reden.
Okay.
An mir liegt es nicht.
Also gut. Also wir besprechen das Backstage schon mal. Und wir beschließen jetzt die Sendung mit einem Satz von dir. Weil du hast gesagt, also so Weinreligion, das ist nicht so dein Ding. Außer ein Wahlspruch, liebe das Leben und genieße es mit gutem Wein. Und so würde ich das jetzt gerne hier beschließen.
Gerne.
In diesem Sinne, cheers.
Philipp.
Schön, dass du da warst, Philipp Kuhn. Danke, Philipp Wittmann, wie immer, für deine Unterstützung. Philipp, ist echt ein bisschen schwierig für mich, aber chin. War schön mit
Danke,
euch.
Danke, Denise.
Es war wunderbar. Es hat mir den Tag veredelt.
Oh, wie schön. Dank. Bis demnächst. Tschüss.